So Leute, da bin ich. Eigentlich kann ich euch gleich sagen, es war heute eigentlich gar kein Stream geplant. Ich wollte heute eigentlich MMO Kreiselgrind machen, aber sind nicht alle Leute da und mit Random Group oder mit zu viel Random Leuten spielen. Ihr kennt mich, ich drehe da immer am Rad. Das geht, das kann ich mir nicht geben. Deswegen heute kein MMO Kreiselgrind. Und dafür eine Runde streamen. Dementsprechend habe ich nichts vorbereitet. Wir machen heute auch keine Set-Servers oder irgendwas. Das ist viel zu spät. Und viel zu kaputt dafür. Hast du schon Overwatch 2 gespielt? Nein. Habe ich auch nicht vor. Ich habe dir mal einen Saft abgegiftet, weil du irgendwie immer da bist. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ob du wirklich den ganzen Tag auf Twitch unterwegs bist oder ob du einen Bot hast, keine Ahnung. Ah, na. Mein Fall wäre es nicht. Was ist das? Ah. Du. Sack. So, alles klar. So. Nee, wie gesagt, ich habe weder Overwatch 2 gespielt, noch generell Overwatch in der letzten Zeit. Overwatch 2 und Overwatch 1 ist ja Multiplayer das gleiche Game, fehlen ein paar Sachen, aber ist eigentlich schon der Singleplayer, ist schon der Overwatch 2 Singleplayer raus? Das ist ja das, was damals groß angekündigt wurde. Wahrscheinlich nicht. Slackware hat noch eine Frage zu VMware. Er nutzt VirtualBox. Ja, kann man auch machen. Was siehst du für Vorteile gegenüber VirtualBox? Ich kenne vor allem nur die kostenpflichtigen Dienste und leider für meine Zwecke nicht sinnvoll. Das Kostenmodell gefällt mir nicht. Ja, dir muss das Kostenmodell auch nicht gefallen, weil du kannst ja einfach für 2,50 € bei einem Keyseller was kaufen. Das kann man sich schon leisten. Also ich benutze VMware, weil es mehr Funktionen hat. Weil die, also ich beziehe das jetzt auf die VMware Workstation Version unter Windows. Bin mir nicht sicher, ob das überall so ist, aber ich würde es jetzt mal vermuten. Zum Beispiel, du Snapshots gescheit machen kannst. Ich bin mir gar nicht sicher, ob VirtualBox überhaupt Snapshot-Support hat. Kann VirtualBox Snapshots machen? Ja, dann ist gut. Ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt, dass ich ordentlich Snapshot-Verwaltung habe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es da vielleicht früher Probleme gab, weil ich habe das überhaupt nicht im Kopf, dass VirtualBox das kann. Weil ich die Bedienung angenehmer finde und weil ich den Eindruck habe, das habe ich aber noch nie so wirklich direkt verglichen, weil ich den Eindruck habe, dass die 2 und 3D Acceleration besser funktioniert. Aber ansonsten. Und außerdem ist VirtualBox Oracle, ja, das stimmt. Na gut, Oracle ist ja eh schon mal per Definition Abfuck. Aber wenn das alles kann, was du machen willst, dann können wir doch mal gucken, ob es da nicht irgendwie einen Vergleich dazu gibt. Wenn das alles kann, was du haben willst, dann macht es ja eigentlich keinen Sinn. Nur weil ich das verwende, irgendwie woanders. Okay, was sagt denn Reddit dazu? Ja, außer viel. Genau, den Eindruck hatte ich auch, wie gesagt, dass 2D, 3D Acceleration besser funktioniert mit VMware. Der Typ schreibt irgendeinen Stumpfsinn, Alter. Der Typ meint doch eindeutig VMware Workstation. Alter, die Reddit-Antworten sind ja mal wieder richtig pepega, braindead. Die haben, glaube ich, nicht verstanden, was der Typ überhaupt gefragt hat. Gut. Reddit. Oh. Loser, danke schön für den Sub. Pog. Woher das kommt, das ist ein Emote. Das ist dieses Emote hier, guck. Nur ohne die Animation. Nice. Gucken wir nachher rein. Ich meine, VMware hat eine 30-Tage-Testversion, die du, glaube ich, einfach in die Vollversion upgraden kannst. Und seriously, der Vorteil, dass VirtualBox kostenlos ist, okay, der ist da, aber guckt mal, wie billig man VMware Workstation Keys mittlerweile bekommt. Wenn man jetzt nicht unbedingt gerade im offiziellen Shop den Kram kauft, sondern bei irgendeinem Keyseller. Da ist es überhaupt kein. Da fällt es nicht wirklich ins Gewicht. Außerdem, bei mir ist es eh egal. Ich habe ja tatsächlich mittlerweile sogar ein Office 365 Abo. Ich hätte nie gedacht, dass ich im Leben jemals ein Office 365, Microsoft 365 heißt es ja offiziell. Man weiß immer noch nicht so genau, warum das umbenannt wurde. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich mir das jemals kaufe. Ja, Spider-Schwein, ich weiß, dass das gibt. Aber das werde ich hier nicht zeigen. Wie findest du Windows 11 mittlerweile? Warum bist du umgestiegen? Seriously, ich finde von jedem Tag, also von Tag zu Tag finde ich Windows 11 beschissener. Ich entdecke immer mehr Bugs, die mir extrem auf den Sack gehen. Zum Beispiel, die Bugs kann man oftmals nicht so richtig provozieren, aber sie sind öfters da. Zum Beispiel, das stört mich ja schon immer. Ja, das nervt mich ja schon immer, dieses Kopierte von Anwendung. Aber es gibt jetzt einen neuen Bug, den ich am Anfang gar nicht so richtig realisiert habe. Manchmal erscheint dieses Auswahlfenster hier gar nicht. Also es kommt oft genug vor, gerade wenn man viele Anwendungen laufen hat, davon manche Anwendungen auch noch 3D-Inhalte rendern und sowas. Da gehst du drüber und also das, was hier aufploppt, erscheint dann einfach gar nicht. Dann musst du auf die Taskleiste drücken, dass die Taskleiste sich wieder irgendwie fokussiert wurde, ja. Und dann geht das wieder. Also ich meine, wie kaputt kann das denn bitteschön sein? Ich verstehe eh nicht den Sinn davon, ehrlich gesagt. Guck mal. Ich meine, wir hatten seit Windows 95 bis Windows... Ich bin mir nicht sicher, ob Windows 7 oder Windows XP, ehrlich gesagt. Aber die haben die Taskleiste eine ganze Zeit lang kontinuierlich weiterentwickelt. Von Windows 95, 98, ME, 2000 bis Windows XP. Und ich muss euch ehrlich sagen, die hatte natürlich auch so diese paar Eigenheiten, aber im Großen und Ganzen war das irgendwie so eine Look and Feel und eine Bedienung, die war okay. Ich meine, Windows 95 war damals schon irgendwie so ein großer Wurf für die damalige Zeit, aber ich meine, ihr kennt mich, ich mag das ja eh gerne minimalistisch, deswegen ja auch bei mir in der Linux-VM, da ist ja eigentlich gar nichts. Oh, guck mal, ich habe es ausgeschaltet, na dann, naja, da ist ja gar nichts, ist ja alles im Fullscreen. Und dann haben sie angefangen, Windows 95 ging das Ganze auch noch. Dann haben sie angefangen mit Windows 8. Windows 8 gab es ja gar keine Taskleiste am Anfang und Fensterkopierung und sowas. Und dann haben die angefangen mit Windows 8.2 oder wie das hieß, mit Windows 10, Windows 11. Die haben jedes Mal das komplett umgekrempelt und ich verstehe den Sinn davon einfach nicht. Ich habe gestern vor ein paar Tagen habe ich für meinen Vater, ich habe ein bisschen Computersupport gemacht, ja. Ich habe für meinen Vater eingestellt, dass der sieht nicht mehr so gut, ja. Der ist 75, glaube ich, mittlerweile. Und da habe ich eingestellt, größerer Mauszeiger und größere Schriftart. Wisst ihr, dass das Startmenü nicht skaliert richtig mit der Schriftart? Vielleicht kann ich euch das zeigen. Font. Make Text Size Bigger. So, guckt es euch jetzt mal an. Ja, hier, keine Ahnung. Update. Update. So, und jetzt? Da war auch irgendwie 125. Ich hoffe, es geht noch. Ich hoffe, es... Ja? Ach, guck mal, hier funktioniert das anscheinend. Ich hab gestern... Na, nee, nee, hier passt ja auch schon nicht mehr alles drauf jetzt. Das, seht ihr, das skaliert nämlich nicht richtig. Wahrscheinlich ist einfach meine Auflösung höher, dass es nicht so früh auffällt über seinen Monitor. Aber seht ihr hier fängt schon an, nicht mehr richtig zu skalieren. Also man kann sie aber ganz extrem machen. Guck mal, seht ihr? Dieses dumme Startmenü wird einfach nicht größer, Mann. Mit größerer Schrift. Was zum Teufel haben sich denn die Pepega-Leute bei Microsoft dabei gedacht, Mann? Also mit manchen Sachen geht es jetzt, vor allem wenn es umbricht, wieder alles auf eine Zeile. Es ist einfach lächerlich, Mann. Ich meine, warum kann das Startmenü nicht einfach so gehen? Oder kann man das Fullscreen stellen? Kann man das Startmenü wenigstens Fullscreen machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, und das ist ein Punkt, den ich echt beim besten Willen nicht verstehe. Warum muss man zu jeder Windows-Version das umstellen irgendwie? Das da? Siehst du mal, das habe ich gar nicht gefunden. Das habe ich gar nicht gefunden. Ich meine, ich habe hier gesucht nach Font Size und dann findet man das. Okay, man muss auf Scale. Es ist aber auch schon wieder... Warum ist das so undurchsichtig? Übrigens, heute ist mein iPhone angekommen. Hört mir gerade so nebenbei an. Mal einrichten alles. So, und... Mal gucken, ob das dann... Nein, das mache ich jetzt nicht, dann kackt alles ab. Also ich verstehe nicht, warum man das wirklich neu entwickeln muss jedes Mal. Warum hätte man nicht das nehmen können, was man mit Windows 7 neu entwickelt hat? Oder mit... Nee, Windows 7 war so ein Hybrid-Ding. Mit Windows 10 und hätte das ausbauen können. Warum musste man den ganzen Scheiß nochmal neu machen und nochmal schlechter? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, ich weiß, man kann das Ganze austauschen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Third-Party Taskleiste und Startmenü wirklich der Weisheitsletzter Schluss sind. Ich verstehe es einfach nicht. Warum macht man es absichtlich scheiße? Das raff ich bei Microsoft echt nicht. Also umso mehr ich Windows... Also ich war schon kein großer Fan von Windows 10 in vielen Stellen, ja. Es gibt ja auch einige Vorteile von Windows 11. Da habe ich ja sogar mal ein Video drüber gemacht. Ich sage ja gar nicht, es gibt ja durchaus Vorteile von Windows 11. Aber ich verstehe es einfach nicht. Das ging doch in der Steinzeit ging das schon. Zu Windows 95, sonst wie was. Ja, da haben die das doch... Das war besser, ohne Scheiß. Das war besser als 2023. In großen Teilen, was es damals als GUI-Design gab. Ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, das sieht heute schicker aus, ja, das ist keine Frage. Es ist alles ein bisschen tabletisiert. So hat zum Beispiel dieser Schrott hier, den keiner braucht. Aber, oder Widgets oder so ein Shit, Mann. Das habe ich ja sogar schon ausgeblendet. Gibt ja gar keine Widgets. Benutzt irgendjemand diese Widgets überhaupt? Diesen Krempel da? Widgets? Niemand benutzt es, oder? Das ist komplette Totgeburt wieder. Oder Chat? Und niemand. Keine Sau benutzt das, genau. Und mich nervt seit Jahren ja schon, dass Desktop-Anwendungen und generell das Desktop-UI-Design sich zunehmend tabletisiert. Oder mobilisiert, oder wie soll ich es nennen? Also das Desktop-UI-Design zunehmend sich an Touchgeräten orientiert. Und das halt auch auf Geräten, wo Maus und Tastatur einfach das Beste ist zum Benutzen. Ja, ich weiß, warum das so ist. Die haben keinen Bock, verschiedene Anwendungen zu programmieren oder verschiedene UIs zu designen. Weil es gibt ja mittlerweile auch Surface Books, die man touchen kann und so. Aber das ist scheiße. Das ist eine richtige, richtige Scheißentwicklung. Ich will Desktop-Anwendungen haben, die sich gut auf dem Desktop bedienen lassen mit Maus und Tastatur, viele Funktionen haben und nicht künstlich eingeschränkt werden oder künstlich komplizierter gemacht werden auf dem Desktop, weil ja irgendwo Tablet-Benutzer. Das verstehe ich nicht. Tja, warum es den Unterschied zwischen Teams und Private Teams Account-Gedöns überhaupt gibt, leuchtet mir auch nicht ein. Also ich persönlich bin der Meinung, Windows XP, also wenn man jetzt mal nur Windows nimmt, an mein Linux i3 Ding kommt, was ist jetzt los? Kommt hier eh nichts ran. Das finde ich ist für mich immer noch das beste Setup, was es gibt. Oh, wir haben noch diese komischen Icons eingestellt. Sehe ich gerade. Moment, das muss ich mal kurz rausschmeißen. Blatt. Habe ich hier auch die? Ne, hier habe ich schon die anderen Icons. Starten wir nochmal kurz neu. So. Das ist mir immer noch am liebsten. Ah, trotzdem, ich verstehe es einfach nicht, wie man es immer schlechter machen kann, so in dem Bereich. Es gibt viele Bereiche, ist besser, ja, also die Settings sind schon deutlich besser als in Windows 10. Aber ich persönlich bin der Meinung, den besten Kompromiss aus Optik und Usability hatten sie in Windows XP. Windows XP ist quasi mehr oder weniger die Weiterentwicklung von den Sachen davor, also das, was davor ging, ging da eigentlich auch alles, nur nochmal verbessert, und ich mochte das Windows XP Design, dass das bunt war, also dass du eine blaue, blau war die, glaube ich, ne? Grüner Taskbutton, blaue Taskleiste, da kommt ja die Wiese im Hintergrund auch her. Das war das beste Design und von der Usability der beste Kompromiss. Das Suchmenü, gab es jemals eine Windows-Version, wo die eingebaute Suche noch nicht für den Arsch war? Also ich persönlich fand Windows XP mit Abstand am besten. Aber gut, die Geschmäcker sind ja verschieden, was das angeht. Windows 7 ging auch ganz gut klar, ja. Vista war tatsächlich auch noch ganz okay, was das angeht. Windows Vista hat ja quasi die Grundlage gelegt für das, was heute in Windows ist. Also vieles davon kam mit Vista. Zum Beispiel der Composite Manager im Hintergrund und ich glaube DVM heißt das Ding unter Windows. Also vieles von dem, was wir heute so unter Windows uns vorstellen, kam ja mit Vista. Das war aber auch noch irgendwo in Ordnung, zumindest was diese Sache anging, mit dem Menü und der Leiste und allem. Nee, mir geht's nicht darum, dass sie das Design ändern. Nicht prinzipiell. Das ist schon okay. Ich hatte beispielsweise keinen Schmerzen mit dem Design von XP oder auch Vista. Mir geht's darum, warum sie die Funktionalität, also warum die neueren Versionen weniger Funktionen haben und schlechter sind insgesamt als davor. Das leuchtet mir nicht ein. Na, also, ich glaube, funktionieren tut VirtualBox auch ganz gut. Performance-technisch, CPU-mäßig dürfte kein Unterschied sein. Virtualisierung macht nahezu nichts an der CPU-Performance. Also es ist in der heutigen Zeit vollkommen egal, ob du was in der VM oder auf deinem Host betreibst. Es macht CPU-technisch, von der CPU-Performance, so gut wie keinen Unterschied. Janfried, danke schön für den Sub. Was sagst du zu den Tabs im Explorer? Okay, ja, das ist tatsächlich sinnvoll. Wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, es gibt ja durchaus sinnvolle Features unter Windows 11. So ist das Ganze nicht. Aber das, was du mit Abstand am meisten anklickst, ist halt schlechter. Das verstehe ich einfach nicht. Das war aber bei Release auch noch nicht drin, die Tabs im Explorer, oder? Ja, bin ich. Nur wegen dem Scanner. Es ist egal. Ich werde das nicht mehr umstellen jetzt. Ich installiere das bestimmt nicht. Okay. Ja, könnte man mal ausprobieren. Aber ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht mehr umsteigen. Ich werde jetzt nicht downgraden oder so. Bleibt jetzt so. Ich installiere das jetzt nicht neu. Ja, später gab es zumindest wieder einen Start-Button. Aber immer noch diesen komischen Task-Selector. Mr. Arm Mac. Dankeschön für den Sub. Naja, wenn du 200% Schriftgröße hast, dann ist es doch sinnvoll, das so zu machen, dass man alles lesen kann. Und übrigens, Fullscreen-Startmenü ist überhaupt gar nicht so das große Problem. Das Problem an Windows 8 war, dass das null in den eigentlichen Windows-Workflow integriert war. Ist der Finder unter macOS nicht auch Fullscreen? Hä? Aber größer, gell? Nee, dann meine ich gar nicht den Finder. Wie heißt denn das Startmenü in macOS? Ich dachte, das Ding heißt Finder. Wie heißt das? Launchpad. Ja, das ist doch auch mehr oder weniger Fullscreen, ne? Genau. Das ist überhaupt kein Problem, wenn das Fullscreen ist. Es war einfach nur schrottig in Windows 8 integriert in den Rest. Spotlight ist die Suche. Der Tesla wurde heute gekauft. Pog, erzähl mal, was hat's gekostet? Ah ne, du hast schon erzählt, ne? Du hast den gebraucht gekauft. Oder was heißt gebraucht? Gebraucht hört sich immer so negativ an. Aber du hast ihn gebraucht gekauft, im Endeffekt. Was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, ich wahrscheinlich auch so machen würde. Ich meine, ist ja auch, wenn du so willst, gebraucht. Also nicht mein Tesla, mein Auto, mein Fiat, mein Elektro-Fiat. Ist ja auch, wenn du so willst, gebraucht. Der war ja auch schon 6 Monate woanders im Einsatz. Ja, wahrscheinlich. Ich verstehe es auch nicht so genau. Das ist auch ein Punkt, der mich aktuell bei vieler Software, gerade auf dem Desktop, nervt. Guckt euch, das Windows-Mail-Programm ist schlechter. Deswegen benutze ich das auch gar nicht mehr. Vielleicht ist es mittlerweile auch besser geworden. Aber das Windows-Mail-Programm ist schlechter als Outlook Express. Gut, du kannst Outlook Express heute nicht mehr verwenden, aber Outlook Express damals konnte mehr als das Windows-Mail-Programm von heute. Zwischenzeitlich gab es noch Outlook Express for Windows für Windows Live und so komischen Blödsinn. Na, optisch war Outlook Express garantiert auch kein Hingucker, ja. MS Intune, was ist das? Ist das auch in Office 365 dabei? Ach, das ist so ein MDM-Shit von Microsoft. Boah, hör mal auf. Wie es dem Friseur geht, dem scheint es ganz gut zu gehen. Der ist jetzt Unterwäschemodel Fitnessstudio Model und macht Dinger, wo man schön sein muss für und gut ausschauen in Videos. Und nebenbei, weiß ich nicht, nebenbei arbeitet er glaube ich immer noch im Tattoo Studio. Zumindest war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, das letzte, was ich gehört habe. Ja, ja. Ich kenne die Fitnessstudio-Sachen leider nicht. Es wurde mir hier im Chat berichtet. Ich habe mich noch nicht gefragt. Es wurde hier im Chat berichtet, dass der Friseur wohl für irgendeine Fitnesskette in Dresden in irgendwelchen Videos zu sehen ist, wo er wohl besonders männlich auf einem Laufband joggen muss. Poggers. Ich sag euch, wie es ist. Der Fabian, hätte der sein Real-Life oder sein Real-Life-Beauty-Kanal damals weitergemacht, das wäre heute der größte, oder sagen wir, einer der größten, wenn nicht der größte, männliche, so, Beauty-Lifestyle-Channel. Ja, gut, jetzt mit Lifestyle meine ich jetzt nicht so hier wie der Inscope-Nico oder sowas, aber das wäre heute einer der größten, so, Beauty, Lifestyle und Styling, könnte man es, glaube ich, nennen, Channels auf Deutschland. In Deutschland, ich sag's euch. Der hatte damals Ei der Fabian, hieß das, glaube ich, gemacht auf YouTube. Da ist er. YouTube. Das da? Nee, das nicht. Das ist er zwar, aber das ist nicht sein Video. Okay, keine Ahnung, wie der Channel hieß, da wo er auch Longboard-Dinger vorgestellt hat und sowas. Der hat ein Video, Moment, Friseur. Männer Haare richtig föhnen. Das hat irgendwie 1,5 Millionen Aufrufe oder sowas. Oh, keine Ahnung, wie das Video heißt. Vielleicht heißt er einfach nur. Moment, der hat auch bestimmt auf YouTube seinen Channel verlinkt. Auch bestimmt. Da steht er schon halbnackig rum. Der hat doch bestimmt Kanäle. Fabian Reloaded? Könnte es das sein? Da ist er. Oh ja, da ist er doch hier. Das ist ein richtiges Tier mittlerweile, der Fraser. Guckt euch mal an, ey. Und das ist jetzt aber auch schon wieder 8 Jahre her. So, und er hat ein Video gemacht. Männer-Haare-Styling. Hier. Sowas. Hätte der diese Sachen weitergemacht? Guck mal. 541.000 Aufrufe. Das ist fast so viel wie das Schneestells-Video. Hätte der solche Videos in dieser Art. So Training, Styling, Beauty-Zeug. Hätte der weitergemacht? Das wäre heute einer der größten männlichen, so Beauty-Lifestyle-Styling-Channels auf YouTube. Das kann ich euch garantieren. Aber ich verstehe es auch. Ich weiß nicht, was mit Tattoos auf diesem Channel hat, keine Ahnung. Aber ich kann es ja auch verstehen, warum er das nicht mehr machen wollte. Oder warum er keinen Bock hatte, das wirklich langfristig zu machen. Und der Grund war, ihm gingen die Leute auf den Sack. Und das kann ich verstehen. YouTube-Zuschauer sind zu einem nicht unerheblichen Anteil einfach so dumm, dass es nervt. Und das kann ich verstehen, dass er da keinen Bock drauf hatte. Gerade wenn du dir die Comments auch alle durchliest, mache ich ja auch, ich lese ja auch alle Comments durch immer noch. Gerade wenn du das alles durchliest und dann vielleicht sogar noch versuchst nachzuvollziehen, warum haben sie das geschrieben. Ich weiß noch, das ging dem immer richtig auf den Sack, wenn es dumme Kommentare gegeben hat. Also dumme Kommentare, nicht so dieses Alter, du bist gay oder so. Oder irgendwie so dummes Zeug, was manche Deppen gepostet haben. Sondern so richtig dumme Kommentare, weil sie es nicht verstanden haben, was er im Video gesagt hat. Es gibt einfach einen riesen Anteil an Leuten auf YouTube, die richtig dämlich sind. Hättest du mal Schneestells weitergemacht? Quatsch, das habe ich bis heute nicht verstanden. Aber der hat ja viele Aufrufe auf einem Video mit dem Inhalt, wie er es machen wollte. Nicht Schneestells, wo ich rumgelaufen bin und auf einmal hat es 2 Millionen Aufrufe. Ja, und das hat ihn wirklich abgefuckt. Deswegen hat er auch keinen Bock mehr auf YouTube gehabt. Weil die Leute. Okay, es war vielleicht auch nicht förderlich, dass wir damals Call of Duty Content gemacht haben. Und ich glaube, Call of Duty Content hat bestimmt heute auch immer noch, eventuell neben Fortnite Content, die höchste Low-IQ-Dichte auf YouTube. Es ist unglaublich, was da für Leute rumlaufen. Also im Gaming-Bereich. Im Gaming-Bereich, ja. Es gibt durchaus Channels auf YouTube, die eben nicht im Gaming-Bereich, wo das auch deutlich schlimmer ist. Ich lege meinen Maus-Cursor immer über deinen, Max. Eieiei. White people happy, ja. So, ich freue. Der Tag war anstrengend, Leute. Passt mal auf. Ich erzähle euch jetzt was. Das wollt ihr wahrscheinlich nicht wissen und nicht hören. Ich auch nicht. Keine Sorge, ist jetzt nichts super, super gesellschaftskritisches oder sowas. Ist eigentlich eher was Lustiges, aber. Ihr werdet sagen, ihr wolltet es nicht wissen danach. Könnte ich wetten. Und zwar, ich habe hier heute ein bisschen PC-Support für meinen Vater gemacht. Ja, der hat es irgendwie nicht hingekriegt an seinen Rechner. Das musst du dir mal vorstellen. Er benutzt Computer auch schon seit 20 Jahren oder so. Der hat einen Kopfhörer an seinen Rechner angeschlossen und hat sich dann gewundert, dass kein Sound rauskommt. Und dann habe ich mich per TeamViewer bei ihm eingeloggt und habe einfach nur Folgendes gemacht. Glaube. Ja, und hab eine andere Sound-Output ausgewählt. Das war's. Mehr habe ich nicht gemacht. Danach ging der Kopfhörer. Und da habe ich gesagt, so, jetzt probier mal aus, ob das alles funktioniert. Und dann hat er Chrome aufgemacht und Zeug aufgemacht. Und jetzt kommt der Hammer. Leute, jetzt kommt der Hammer. Er klickt in seinem Startmenü rum und verklickt sich. Und wisst ihr, was aufgeht? Ratet mal. Es geht auf. Yep. Was geht auf? Yep. Also, auf einmal geht ein Dickpick auf von ihm. Und ich denke mir so, Alter, das wollte ich jetzt nicht sehen. Ein Dickpick, Mann. Warum hat der Typ auf seinem Rechner ein Bild von seinem Ding? Ich meine, der ist 75. Ihr könnt euch vorstellen, also, es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, oder dass Leute sich denken irgendwo im Internet, oh ja, das wollte ich schon immer mal sehen. Keine Ahnung. Ey. Das wollte ich echt nicht sehen. Der hat den wirklich immer. Anscheinend hat er die Bilder immer bereit, wie es aussieht. Wenn die schon im Task. Irgendwie unter den Last Used Files oder so stehen, dass man sie im Taskmenü verklicken kann. Aber. Also wirklich, Leute. Sicherlich medizinische. Nein. Das ist keine medizinische Gründe. Hast du was dazu gesagt? Ich habe gesagt, ja, das wollte ich jetzt nicht sehen. Habe ich gesagt am Telefon. Ich hab gesagt, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sehen. Und, ja, ich mache ja schon wieder weg. Oh Mann. So genau habe ich es mir nicht angeguckt. Das war eher so von oben fotografiert. Man hat sonst nicht viel gesehen. Aber, boah, Mann. What the fuck? Listari. Ist das Open Source auf GitHub? App Launcher brauche ich nicht. GitHub. Nur wenn's Open Source ist, sonst ist. Sowas installiere ich mir nicht. Sonst ist Richard Stallman böse auf mich, wenn ich keine Free- and Open-Source-Software verwende. Flow Launcher soll übrigens ganz gut sein. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, auch auf Reddit. Leute, only free libre Open-Source-Software. Was man ja auch daran sieht, dass ich so Sachen wie Vegas verwende. Ich benutze übrigens noch Vegas 13 für die Videos, lol. Alles free und open source, ja. Das benutzt du? Okay. Ja, ich werde es auch mal ausprobieren. Dann brauche ich vielleicht dieses dumme Startmenü nicht mehr. Ich meine, man darf nicht vergessen, es ging lange Zeit noch nicht mal. Ah, okay. Geht immer noch nicht alles zu Track und Droppen auf die Startleiste. Also wenn du jetzt, das ging übrigens unter Windows XP und sowas immer. Also wenn man jetzt sagt, ah, ich möchte gerne Dateiverknüpfung hier drauflegen, weil ich die so oft brauche. Nee, das geht nicht. Du kannst Ordner verknüpfen geht auch nicht? Ich dachte, das geht mittlerweile. Ach, das geht. Okay. Das funktioniert. Und Sachen runterziehen geht auch nicht. Okay, nice. Tolle Feature-Sachen. Dinger, die Windows 95 konnte, kann es nicht mehr. Geht es mit rechter Maustaste? Mal ausprobieren. Nö. Du kannst auch noch, wenn du willst, mittlerer Maustaste kann man nicht tracken. Nope. So schlecht, oder? Wenn du eine Verknüpfung anlegst, dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Nö. Das ist so schlecht alles, Mann. Warum Thunderbird, wenn du ein Office 365 Abo hast? Naja, Moment, ich habe Office 365 nicht für Outlook. Outlook ist mir viel zu bloated. Thunderbird verwende ich ehrlich gesagt auch nur für... Eigentlich bräuchte ich es gar nicht mehr. Ich könnte mir es genauso gut im Browser angucken. Für ein paar IMAP-Postfächer sonst nix. Ich mache damit sonst nix. Außer ein paar IMAP-Postfächer angucken ab und zu. Okay. Ja, ich verstehe den Sinn auch nicht. Das ist komplett verschwendeter Platz. Hier ist ja nix. Hier ist ja nix. Du brauchst es ja für nix. Wenn man ja wenigstens noch die Namen anzeigen lassen könnte daneben, aber das geht ja, glaube ich, auch nicht. Man kann doch nicht mal die Namen hier daneben anzeigen lassen. Guck mal. Man sieht ja schon, dass es Müll ist. Guck mal, ich habe hier unten meine selbst gebastelte Anwendung. Die hat kein Icon. Okay. Aber wenn ich einen Namen daneben stehen hätte, dann wüsste ich wenigstens, was das ist. Wenn ich es offen habe. Aber nee, gibt's nicht. Guck mal. Ich meine, woher soll ich wissen, dass dieses Konsolenfenster zu diesem gestarteten Programm gehört? Woher? Ja, war geil, weil da jetzt in der Vorschau Web Application steht. Dafür kann man so einen Müll hier einen ausblenden, okay. Ist einfach schlecht gemacht. OneDrive kannst du ausschalten. Gibt's einen Trick? Was heißt ein Trick? Ich nenne es jetzt mal. Gibt einen Trick. Du gehst in Task Manager und dann gehst du auf Startup Apps und dann sagst du OneDrive Disable. Dann geht dir OneDrive nicht mehr auf den Sack. Kannst du machen. Und ich habe vor ein paar Tagen Windows 11 installiert, das ging offline noch. Ich habe aber auch den Stecker rausgezogen vom Netzwerk für die Installation. Vielleicht lag es daran. Das ging. Aber das war Windows 11 Professional. Was ich installiert habe. Vielleicht geht das in anderen Versionen nicht mehr. Ja, ich weiß, es gibt immer Varianten, Leute, um das zu skippen. Das Problem ist doch, dass es Default ist. Ja, du kannst auch die CMD öffnen während dem Windows-Setup und dort irgendwelchen Kram eingeben. Ist die Zeitzone in Deutschland? Nee, weder noch. CET ist unsere Zeitzone. Nee, weder MEZ und noch PT. CET ist unsere Zeitzone. Ach nee, du meinst auf Deutsch geschrieben. Du meinst auf Deutsch geschrieben. Nee, dann ist es MEZ. Central European Time ist mitteleuropäische Zeit. Auf ja, ja. Ich kenne. Siehste, ein weiterer Grund, den Kram einfach auf Englisch zu stellen. Wer ist der Friseur? Jemand, mit dem ich früher Videos zusammen gemacht habe. Den ich aber auch schon lange vor YouTube kannte. Wir haben uns in einem MMO kennengelernt. Lustigerweise, was ich heute immer noch spiele. Welches MMO? Dark Age of Camelot. Spiele ich immer noch auf einem Freechart. Regelmäßig. Hätte ich eigentlich heute Abend auch wieder spielen wollen, aber die Leute waren nicht da. Und nicht genug Leute da. Ja, finde ich auch blöd, dass er aufgehört hat auf Twitch. Der könnte immer wieder streamen. Ich habe die Streams immer gerne geguckt. Leider gibt es auch keine Aufzeichnungen mehr von den alten Streams. Blender, meinst du Videozeug? Nee, hab ich auch nicht vor. Videoschnittsoftware ist so ein Ding, wenn man sich da an eine Sache gewöhnt hat, will man eigentlich nichts anderes benutzen. Ja, wie gesagt, ich habe meine Zweifel, ob Third-Party-Tools da das Richtige sind. Warum macht es Microsoft defaultmäßig immer beschissener? Das kann's doch nicht sein, Alter. Okay. Wie fit? Okay, das ist die Frage, geht ja an alle. Also Chat, jetzt seid mal ehrlich. Wie fit seid ihr mittlerweile in Python? Ich arbeite nun seit heute Morgen an einem Skript, was mit einer API kommunizieren soll. Ich nutze dafür die Methode requestsget. Und greife dann auf die URL zu. Mein Problem ist, in der URL sind... Aber in der Methode werden die Zeichen in... das klingt nach URL-Encode, oder? Das ist doch okay. Also wenn du URL-Encode... Das sieht nach URL-Encoding aus, oder? Dürfen sind Quarz überhaupt zulässiger Bestandteil von URLs? Geht sowas? Aber es sieht ein bisschen unencoded aus. Wobei, wenn das natürlich gültige Bestandteile von der URL sind, wäre komisch, dass er sie encodet. Kann eine URL geschweifte Klammern und Dings und Quotes enthalten? Geht? Ist das legit? Was erlaubt? Can contain curly braces. Nee. Ja, nee, dann geht das nicht. Dann ist doch richtig so. Dann ist doch richtig so. Dann ist doch richtig so. Das muss so sein. Ja, ein Curl macht es ja für dich schon. Gehe ich mal stark von aus. Ein Curl wird das Ganze wahrscheinlich schon umwandeln. Probieren wir mal hier. Curl. Kekkel.de. Warum genau gibt es die Domain kekkel.de überhaupt? Okay. Kekkel.de. Okay, das gibt's nicht. Ja, slash. So, du meinst sowas hier im Endeffekt, ja? So, wenn Curl den Request schickt. Empty String. Ja, wenn Curl den Request schickt, der URL encodet das schon für dich. So, das können wir uns auch angucken. Ich bin mir nicht sicher, ob man das. Na, super. Muss man irgendeine Domain nehmen, wahrscheinlich die es gibt. Und wahrscheinlich Wireshark anschmeißen oder sowas. Sonst sehen wir das nicht. Habe ich einen Wireshark installiert? Wireshark. Ich gehe mal davon aus. Nee, Wireshark. Wireshark, Mann. Yes. Okay, Pogo. Sudo Wireshark. Ja, mach an. Ja, jetzt hört er gar nicht mehr auf. Monks. Oh, ich hoffe, es ist jetzt da drinnen irgendwo. Boah, kein Plan, Mann. Ja, ich habe keinen Bock, das jetzt rauszusuchen. Aber ich gehe davon aus, dass Curl das schon encodet für dich alles. Wireshark kann IPs leaken. Ah ja. Ich werde es überleben. Ich meine, ich könnte. Wir können es mal. Doch, wir können es ausprobieren, Leute. Ich habe eine Idee. Wir machen einfach einen Netcat auf. Was ist es? NC? Netcat? Den Kram nicht drauf. GNU-Netcat, bitteschön. Oder BSD-Netcat. Okay, NC. Was? Minus L 8080. Geht das so? Curl. Localhost 8080. Nee. Minus L, minus P. Ich kann mir die Dinger immer nicht merken. Ah ja, hier. So. Get. Okay, ja, okay, der filtert die Dinger anscheinend einfach raus. Hätte ich auch nicht gedacht. Zumindest muss es Curl irgendwie ordentlich machen, den Input. Aber das, wie gesagt, das ist okay, dass die Dinger encoded werden. Ah, dann weiß ich auch nicht. Nee, habe ich noch nicht, Serious Max. Also auch immer, kein Plan. Aber das wird auf jeden Fall an URL-Encoding liegen. Ich meine, wir können es im Stream ausprobieren, aber du wirst wahrscheinlich die Domain nicht leaken wollen, wo du was abfragst, oder? Der hat doch ja, der hat das einfach rausgeschmissen hier, die Klammern an der Stelle. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man einfach nur eine Unmatched Praise. Was will der eigentlich? Ich glaube, Curl. Super, jetzt kriegt es escaped. Warum gibt es immer noch die Pro-Version? Ich weiß eh nicht, warum es unterschiedliche Windows-Versionen gibt, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Warum Microsoft außerhalb mehr Geld, aber. Vielleicht. Ja, eigentlich gibt es überhaupt keinen Sinn. Weil die könnten einfach eine Windows-Version machen und gut ist. Was hab ich verschluckt? Es geht ja nicht darum. Es ist ja nicht so, als hätte jetzt ein Heimbenutzer Probleme mit, wenn seine Windows-Installation sich theoretisch mit einem AD verbinden lassen würde. Macht's halt standardmäßig nicht. Und gut ist. Ja, genau. Nee. In den GET-Request in JSON reinmachen? Das geht schon. Aber halt nicht 1 zu 1 in die URL kopiert. Du musst das URL encoden und dann an irgendeinen Parameter hängen. Das geht. Wobei man, also das möglich ist es. Ob es sinnvoll ist, URL-encoded in JSON zu übergeben, stelle ich mal in Frage. Ja, also okay, wenn du ein JSON versuchst reinzuhauen, das musst du auf jeden Fall vorher URL-encoden oder das Python-Request-Modul ist so schlau und macht das selbst. Das weiß ich nicht. Aber ja, du kannst ein JSON-Objekt. Also das müsste dann ungefähr so aussehen. Gibt es ein. Oder machen wir mal Base 64 jetzt so zum Vergleich. So, das müsste dann ungefähr so aussehen. Du machst jetzt hier. Netcat. Oh, du machst jetzt hier keine Ahnung. Wie geht das hier? Blob, gleich. So, und da müsste jetzt quasi dein encodedes, wie auch immer, encodedes JSON rein. Und dann kommt das auf der anderen Seite auch an. Du musst, ich weiß nicht, ob es ein gescheites URL-Encode-Tool. URL-Encode, Bash, ob es da was Fertiges gibt. How to URL-Encode for Curl. Na, für Curl braucht man das nicht. Bei Curl kann man den Kram nämlich direkt dranhängen. Wobei ich mir unschlüssig bin, ob das bei einem Get funktioniert. Ne, da macht er nämlich einen Post raus, genau. JQ kann man verwenden, okay. Jetzt wird's aber super advanced hier. Hyper Advanced. Warum habe ich JQ nicht installiert? Was ist da los? So, okay. So, machen wir mal irgendein JSON-Objekt. Hier, Kekkel ist 1. Oh, nice JSON-Objekt. Guck, da hast du auch schon wieder diese Encodings. Das müsste dann bei dir so aussehen, damit die Abfrage funktioniert. Guck. So müsste das aussehen. In dem Fall. Du musst dein JSON, also wenn du es in einem GET-Request machen willst. Ich würde mich ja dagegen entscheiden, es in einem GET-Request zu machen, aber wenn die API das haben will, meinetwegen. So müsste das dann ungefähr aussehen. Du brauchst irgendeinen Parameter. Wahrscheinlich. Ja. Und da weißt du dann an URL-Encoder des JSON zu. Dann funktioniert das auch. Das ist aber eine komische API, wenn die das so haben will. Nee, das machen wir heute überhaupt nicht. Lull. Du musst dein. Also wir können das machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob sich das die Leute heute geben wollen, wenn ich einen Web-Request in JSON mache. Einen JSON-Web-Request in Python mache jetzt und erstmal gucken. Ich weiß überhaupt nicht aus dem Kopf, wie man in Python überhaupt ordentliche Get-Requests macht. Hast du studiert? Nee. Ehrlich gesagt, geht ziemlich an mir vorbei. Natürlich musst du das von Hand encoden, wenn es die Library nicht macht. Das ist wieder so komische Python-Logik, so nach dem Motto, die Library unterstützt das nicht und das ist nicht der Way, das zu machen, deswegen macht man das nicht. Naja, das geht aber an der Realität vorbei. Wenn der irgendeine API aufrufen muss, die so komisch und die so kaputt gebaut ist, dass es notwendig ist, das zu machen, ja, dann ist es halt doof, wenn die Library das nicht unterstützt. Das heißt, man muss es aber trotzdem machen, weil man will ja die Daten rausbekommen. Also manchmal ist so diese Vorstellung, wie was Optimales, halt nicht praktikabel. Also eine REST-API ist schon mal merkwürdig. Mit URL-encodedem JSON. Also das hat man doch recht selten, ja. Weil bei einer REST-API, da sieht es ja meistens so aus. Hier, keine Ahnung. User/1. So, und das hier ist der Parameter. Und dann kriegst du ein JSON-Objekt zurück. Dass du ein JSON-Objekt in den GET-Request reinschreiben muss, ist eigentlich recht selten. Also meine nicht. Meine ist, glaube ich, explizit für I3 gedacht. Aber es gibt andere Statusbars, wo das geht. Oh. Naja, gut. Oh. Polybar, glaube, kann das gut. EWW oder so kann das gut. Gibt einige, musst du mal GitHub gucken. Aber ich habe mit beiden keine Erfahrung. So, lass mal gucken. Haben wir irgendwas Spannendes? Gibt's irgendwas? Don't waste your money. I can save you money. Raspberry Pi Alternatives. Okay. Wir skippen da mal kurz drüber. Banana Pie. Banana. Der hat. Also, der ist. Den habe ich mir, glaube ich, auch mal angeguckt. Der ist gar nicht übel, der Banana Pie. Das Blöde bei allen Raspberry Pi Alternativen ist es eigentlich immer das Gleiche. Die Dinger sind durchaus okay, preis-leistungstechnisch und von der Hardware. Da geht's gar nicht drum. Der Riesenvorteil beim Raspberry Pi ist, die große Anzahl an Custom, ja, Dinger, die halt nur für die Raspberry Pi Header gedacht sind. Wenn du einen kompatiblen Header hast, hast du vielleicht eine Chance, dass es da funktioniert. Und das größte Ding beim Raspberry Pi, und das ist auch der Hauptgrund schlechthin, warum das Ding nach wie vor so beliebt ist, ist das ganze Ökosystem drumherum. Also sprich, die Millionen Tutorials, Blogposts, Videos, Tools, dass ein ordentliches Debian draufläuft mit aktueller Software. Raspberry Pi wird so für nahezu alles unterstützt. Treibergeschichten und alles Mögliche. Das ganze Ökosystem drumherum ist einfach das Beste für ein Raspberry Pi. Und deswegen hält sich das auch so. Ja, du hast zwar Alternativen, die sind günstiger, die haben vielleicht sogar günstiger und bessere Hardware. Man, so eine 16G eMMC ist auch schon was Cooles. Und das ist das Hauptproblem. Ojoy C4. Die Ojoy-Dinger sind tatsächlich ganz nice. Ich hatte auch, und ich habe auch noch einen. Die haben aber auch das gleiche, ja. Das ist irgend so ein zusammengefrickeltes Ubuntu, glaube ich, bei de oder Ambient oder sowas. Irgendein zusammengefrickeltes OS, was du im Endeffekt nicht benutzen willst. Und so, was haben wir als nächstes? Libre Potato. Was hat der? Ja, ist alles ungefähr ähnlich. Zumindest scheinen sie Raspberry Pi kompatiblen Header zu haben, wobei das auch oftmals täuscht. Manchmal ist die Belegung ein bisschen anders und manchmal, ganz fatal, wenn es beispielsweise 5 Volt anstatt 3,3 ist oder sowas an manchen Pins, wo es 3,3 sein sollte, dann machst du dir sogar Geräte damit kaputt, wenn du Pech hast. Das, wie gesagt, das Ökosystem ist das Hauptsächliche, dass die Alternativen alle nicht wirklich ziehen. An der Hardware scheitert es eigentlich gar nicht. So, lass mal gucken, was können wir uns denn anschauen? Irgendwas, gibt's doch bestimmt irgendwas Gescheites. Zoff im Silicon Valley. Google steckt in Microsofts Falle. Dank ChatGPT. Alter, was ein Titel wieder, Mann. Okay. Lassen wir uns debaten. Kann keine AI-Videos. Ich hab keinen Bock, Leute. Ey, ich kann die ganzen AI-Videos echt nicht mehr angucken. Aber vielleicht hat das ja noch irgendwie was sinnigen Inhalt. Die meisten AI-Videos sind auch so langweilig und immer der gleiche Krempel. Ich fand das nach der ersten Woche schon langweilig. Also, nicht das Thema, sondern die Videos darüber. Siehst du mal, der Chat ist High IQ. Der Chat macht hier gerade Consulting kostenlos, Leute. Ihr solltet das abrechnen. Jantari, du musst. Schick ihm eine Rechnung. Das finde ich auch. Hast du recht. Von dem gucke ich auch manchmal Videos. Aber auf irgendwelche AI-Videos habe ich keinen Bock. Seba Suchan 95, Dankeschön für den Sub. Der Eichlau wieder am Start. Droppt da wieder die Facts, Dankeschön für den Sub. Okay, was haben wir noch so? I can save you. Moment, das haben wir doch gerade schon geguckt. Lul. Bloß keine Meetings. Meetings stehen in nahezu jedem Unternehmen auf der Tagesordnung, doch die wenigsten Meetings werden von Teilnehmerinnen und Teilnehmern als nützlich oder gar hilfreich angesehen. sondern viel eher als lästig und zeitraubend. Woran liegt das? Gibt es gute und schlechte Meetings und wie lassen sich Meetings besser machen? Die besten Meetings sind gar keine Meetings. Was haben wir denn sonst noch? Android versus iOS. 30 Minuten. So lang.
Hey everyone.
How to protect Linux from hackers. My security strategy. Okay. SSH-Keys verwenden und keine unnötigen Ports aufmachen. Braucht man sonst noch irgendwas? Fällt mir so spontan jetzt nichts ein, was man unbedingt machen müsste. Du musst doch nicht mal irgendwie UFW oder irgendeine Firewall oder sonst oder irgendwelche Regeln reinschreiben. Einfach nur die Ports aufmachen, die nötig sind und schon ist gut. Okay, wir skippen da mal kurz drüber. Kaspersky installiert. Okay. Wir skippen da mal kurz drüber.
Christian, yeah. And today we are protecting your Linux server against hackers, malware,
hackers. Hackers. Okay.
Your
update your software. Da hat er recht. Ja, Package Updates machen ist sinnvoll. Das würde ich jetzt aber nicht unbedingt zu so einer Protection your server zählen, weil ja, sag mal so, es zählt schon auf jeden Fall dabei. Das ist aber was ich jetzt überall sehen würde, nicht jetzt explizit nur auf Server gemünzt. So. Ja, gut, sowas kann man natürlich machen, sowas wie Selinux und sowas. Ist eigentlich Selinux oder SE-Linux? Ich weiß gar nicht, wie man das ausspielt. Das kann man natürlich machen. Aber in der Regel fährst du eigentlich schon komplett sicher genug, wenn du SSH-Keys verwendest. Und selbst, du musst auch nicht mehr SSH-Keys verwenden. Es ist einfach angenehm, SSH-Keys zu verwenden. Und einfach nur den Port aufmachst, den du brauchst und fertig. Auto-Updates bin ich jetzt nicht unbedingt ein großer Fan von. Auto-Updates sind gut. In manchen Bereichen. Ansonsten muss man sich überlegen, ob man das machen will. Spätestens mit Kernel-Updates geht ja eh nicht automatisch. Da musst du neu starten. Gibt zwar Mittel und Wege, aber in der Regel startest du neu. Okay, update your software. Don't forget your Docker-Containers. Das ist auch klar. Secure your SSH-Access. Ja. Das ist richtig.
So let's hit enter. And now I also execute.
Na gut. Allein schon, weil der User jetzt in der Docker-Gruppe drin ist, ist er ja so quasi schon mehr oder weniger root. Ja, SSH-Keys. Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja, das kann man tatsächlich machen. Oh, ich bin blind fast. Das kann man tatsächlich machen. Das ist sogar ganz sinnvoll. Gerade mit irgendeiner, wobei, also ja, kann man machen, das ist vielleicht auch ganz sinnvoll, aber es bringt, also ich will jetzt nicht das Falsche sagen, aber natürlich bringt das was, aber auf der anderen Seite, ich denke nicht, dass es meistens wirklich notwendig ist, sein Login irgendwie per Zwei-Faktor-Authentifizierung zu schützen. Also sein SSH-Login mit Keys. Der Key hat ein Passwort drauf, das brauchst du erstmal und du musst an den SSH-Key kommen. Aber ja, kann man natürlich machen. In größeren Enterprise-Umgebungen läuft das ja eh anders. Da ist es ja meistens so, dass es irgendwelche, ich habe jetzt vergessen, wie der ganze Kram eigentlich offiziell heißt, aber dass du beispielsweise dich gar nicht mehr so ohne weiteres einloggen kannst mit Admin-Rechten, sondern erstmal in irgendeinem Portal temporär Admin-Rechte dir freischalten musst. Ich hab vergessen, wie das Konzept heißt. Es gibt so einen übergeordneten Begriff für. Also du kannst dich zwar einloggen auf dem System, aber du hast keine Ruhe. Nee, nicht Zero Trust. Es gibt so einen extra Begriff dafür, für dieses, du holst dir die Rechte nur dann, wenn du sie brauchst. Nee, auch nicht PAM. Ich weiß nicht, es gibt irgendwie so einen Überbegriff dafür. Das ist ja in größeren Umgebungen so, wobei das auch sehr nervig sein kann. Aber das, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass es unsinnige Zwei-Faktor-Authentifizierung, das ist schon sinnvoll. Ob es so der Wahnsinnszugewinn ist mit bei zusätzlich zu SSH-Keys, muss man sich fragen. Du musst dein SSH-Key verlieren. Also wenn du dir Gedanken drüber machst, über so ein Angriffsszenario, dass jemand deinen Rechner zu Hause übernimmt und deine SSH-Keys klaut, dann, ja, wenn man das für ein realistisches Bedrohungsszenario hält, dann ist Zwei-Faktor-Authentifizierung natürlich sinnvoll. Man kann auch mehr machen, man kann auch Port-Knocking machen und so Spirenzchen. Aber ich persönlich bevorzuge es simpel in dem Fall einfach SSH-Keys, allein schon, weil es viel einfacher ist als Passwörter. Es ist gar nicht mal unbedingt, wenn das Passwort ausreichend lang ist, jetzt irgendwie extrem viel sicherer. Es ist aber sicher by default. Du kannst kein zu kurzes Passwort nehmen oder sowas. Und es ist auch einfacher und angenehmer mit SSH-Keys. Ja, und dann kann man UFW einschalten oder alternativ einfach wirklich nur die Ports aufmachen, die auch auf sein müssen. Und dann ist gut. Damit fährst du schon mal relativ gut. Hast du schon mal ECDSA benutzt? Ja, vor 2 Tagen oder so. Weil das mittlerweile, glaube ich, sogar GitHub für neue Keys empfiehlt. Wenn ich jetzt, warte mal, GitHub generate SSH-Key. Guck. Mittlerweile empfiehlt das GitHub. Und ich habe es mal nach der offiziellen GitHub Best Practice generiert, mal einen SSH-Key. Also ist noch gar nicht so lange her. Ja. Okay, 2-Faktor-Authentifizierung. Don't expose unused service. Genau, das ist eigentlich der mit Abstand wichtigste Punkt. Nur die Ports aufmachen, die man braucht. Wenn das Ding einen Webserver laufen lassen soll auf Port 443, dann muss man halt auch mal gucken, dass das Ding auch nur an Port 443 lauscht. Und dann muss man nicht noch 1000 andere Sachen ins Internet aufmachen. Und schon gar nicht einen Proxy ins Internet hin aufmachen. Use a Firewall. Wie gesagt, kann man machen, wenn da mehrere Services drauf laufen und man nur bestimmte exposen will. Aber das ist der mit Abstand wichtigste Tipp. Nur Services, also nur Ports aufmachen, die man auch offen haben will. Reverse Proxy, ja, ist natürlich sinnvoll, wenn man Webservices oder sowas drauf laufen hat. Vor allem machen die Dinge auch gleich Let's Encrypt für dich mit. Das geht immer. Aber bei einem einzelnen Linux-Server, irgendwo bei einem Cloud-Anbieter eher weniger. Okay, ja, klingt doch alles sinnvoll. Wie gesagt, aber meistens ist man auf der sicheren Seite. SSH-Keys und nur Ports aufmachen, die man auch im Internet haben will. Und das ist in der Regel eigentlich auch gut. So, was haben wir denn? Was, lass doch mal irgendwas an. Was, komm, wir gucken uns jetzt doch an. Android versus iOS. Was ist sicherer? Das Video ist doch garantiert in Deutsch, oder? Warum ist der Titel? Ach, YouTube ist wieder der Meinung, ich muss das übersetzt bekommen.
Apple ist so viel sicherer.
Siehste?
Als Android. Es gibt gar keine Hackerangriffe.
Ja, das stimmt ja überhaupt nicht. Also ich weiß, er sagt es absichtlich so, wie manche Leute das sagen. Aber ich erinnere mich nur dran, dass du vor noch nicht allzu langer Zeit einfach eine Textnachricht schicken musstest an iOS. Mit manipulierten Zeichen drinne und ich weiß nicht, ob du wirklich Zugriff aufs Gerät bekommen hast oder ob du das Gerät kaputt machen konntest oder zum Abschluss bringen konntest oder irgendwas. Das ist noch nicht allzu lange her, so Dinger passieren unter iOS selbstverständlich auch.
Griffe auf iPhones. Stimmt doch gar nicht. Android ist viel offener und dadurch...
Wisst ihr, an was mich die Diskussion erinnert? GayStation versus Wixbox.
Einfach sicherer. Smartphones begleiten fast jeden von euch täglich und wir speichern mittlerweile die sensibelsten Daten drauf ab. Für einen Hacker ist
das
euer
ist korrekt.
Smartphone
der heute kam übrigens mein neues iPhone 14 und das erste. Komm her. Warte mal. Ich muss das mal kurz in die Hand nehmen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ich hab das in die Hand genommen und festgestellt, meine Güte, also es ist ein iPhone 14 Pro für günstige 1250 Euro für ein fucking Smartphone. Da muss man sich mal vorstellen, die haben echt den Arsch offen mittlerweile. Gut, aber ich auch, weil ich habe den Kram ja auch noch gekauft. Was wollte ich jetzt sagen? So, das Erste, was mir aufgefallen ist, der Krempel hat ja noch weiter rausstehende Kameras als mein anderes iPhone 11 oder so, was hier liegt. Da geht's noch. Und die Dinger, die sind richtig fett. Also wenn du das jetzt auf den Tisch flach legst, das wackelt einfach nur noch abartig rum und kratzt im Zweifelsfall auf den Kameralinsen oder so. Ja, das ist richtig abartig. So. Ich muss mir jetzt eine Hülle holen. Die Hülle macht das iPhone halt einfach viel fetter, weil die Kameras so weit rausgucken. Die Kameras gucken bestimmt 3 mm drüber raus. Also insofern, man hätte einfach das Gehäuse 3 mm dicker machen können. Hätte man auch einen fetteren Akku reingekriegt. Verstehe ich nicht. Ja. Gut, weiter. Gucken wir uns das Video mal an.
Heilige Gral. Immerhin ist das sowas wie unser ausgelagertes Gehirn. Fotos, Erinnerungen, Kontakte.
Also ich habe zwei ausgelagerte Gehirne. Einmal meine Shell-History und den Twitch-Chat.
Nachrichten, aber auch der Kalender oder euer Online-Banking sind brutale Mittel für einen Hacker. Erpressung, absolut perfekte Phishing-Nachrichten, aber auch der Zugang zu anderen Geräten von eurem Smartphone aus, beispielsweise euer Heimnetzwerk, sind so super juicy. Die will jeder haben. Deswegen muss man heutzutage einfach sicher sein. Und wir klären heute diese uralte Streitfrage, was ist sicherer? Heute gehen wir diesem ewigen Streit Android versus iOS aus einer Cybersecurity-Perspektive nach. Sind also
iPhone-Nutzer
sicherer? In den letzten Jahren gab es ja zum Beispiel immer wieder Vorfälle von Viren im Play Store bei Google, die eben Millionen Menschen befallen haben. Was wir schon mal direkt festhalten können, Android ist ein System, das jeder Hersteller nutzen kann. Es gibt Android-Handys von Google, von Samsung.
Ja, es kann jeder Hersteller nutzen, aber es kann nicht jeder Hersteller updaten. Das Problem hatte ich auch schon. Frisches Gerät gekauft, nie Updates bekommen. Okay, mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Ich habe letztens ein Video geguckt, dass Samsung mittlerweile auch ganze 4 Jahre Updates gibt auf ihre 1500 Euro Smartphones. Da muss man sagen, in dem Fall ist das mit iOS tatsächlich angenehmer. iOS bekommt sogar noch iPhone. Es hat sogar die ersten iPhone SEs haben, glaube ich, noch iOS 15 bekommen. Also sprich, das wurde seit, die sind von 2016, glaube ich, oder so. Okay. Oder? iPhone SE Release Date? Also das sind jetzt, das ist sieben Jahre alt. Also das kann man sich schon nicht beschweren.
Von Xiaomi und noch von zig anderen.
Das China heißt aber Chinesen. Natürlich
auch, dass die Hersteller Dinge kaputt machen.
Die China-Chinesen von Xiaomi.
Machen können, für die Android eigentlich nichts kann. iOS hat's da einfacher. Da gibt's nur Apple. Behaltet das im Kopf.
Das stimmt.
Wir steigen also direkt ein mit diesen 15 Aspekten.
15! Alter, jetzt will er's aber wissen. Ja, okay. Das Video ist auch nicht umsonst 30 Minuten lang.
Das erste, was wir sichern wollen, sind eure Dateien. Dazu gehören Daten, die Apps, wie zum Beispiel der Kalender, bei euch auf dem Smartphone natürlich ablegen, aber natürlich auch eure Fotos oder Videos. Im besten Fall sollten die natürlich nicht jedem mit Zugriff auf euer Gerät zur Verfügung stehen. Sonst reicht ja schon ein einfacher Dieb aus, um euch zu hacken. Ich habe früher regelmäßig Daten von Freunden gerettet, die ihre Zugangsdaten vergessen haben. Und das hätte ich natürlich auch ohne ihre Zustimmung machen können. Und ich weiß, dass das nicht ganz so gut angekommen wäre. Ein Glück, dass Android seit Android 7 schon die dateibasierte Verschlüsselung unterstützt. Dabei werden Dateien komplett verschlüsselt, sodass sie niemand mehr öffnen kann, außer euch selbst. Wie etwa eure
Irgendwie? Die Musik im Hintergrund, was ist das?
Sodass sie niemand mehr...
Das hat ein bisschen was. Ich will's jetzt nicht zu laut sagen, aber die Musik im Hintergrund hat ein bisschen was von Pornmusik, oder?
...eröffnen kann, außer euch selbst. Wie etwa eure Bilder, App-Daten oder natürlich eure Porn... Dadurch können Apps nicht einfach auf andere
die Musik.
Daten zugreifen, wenn sie gerade Lust haben. Die Metadatenverschlüsselung gibt's seit Android 9. Die verschlüsselt sogar die Namen eurer Verzeichnisse, Berechtigung und Erstellungs- und Änderungszeiten von allen Dateien. Warum? Weil sonst jeder rausfinden kann, wann ihr welche App das letzte Mal verwendet habt. Und auch das kann als Angriff benutzt werden. Oder fändet ihr es cool, wenn jeder weiß, wann ihr das letzte Mal auf Tinder wart? Seit Android 10
bin gar nicht
ist das
auf
sogar
Tinder.
Standard und erzwungen vom System selbst. Die Dateien werden immer, wenn ihr sie braucht, entschlüsselt und direkt wieder verschlüsselt. Genau dasselbe passiert aber auch bei Apples iOS. Und auch beide Hersteller nutzen AES 256.
Bei Apple... Da es erinnert mich wieder an diese Geschichte mit, wo das FBI, ich glaube es war das FBI, gesagt hat, Apple ist so böse, die helfen uns nicht, ein iPhone zu entschlüsseln. Kann sich da noch jemand dran erinnern? Und Apple hat dann gesagt, wir wissen es doch selber nicht genau. Und da habe ich mich immer gefragt, bei solchen Aktionen frage ich mich immer, ist das einfach nur Marketing-Show? Also sowohl für Apple als auch für das FBI, um besser ihren Job zu machen. Also Marketing-Show für Apple in Form von, guck mal her, sogar das FBI kann unsere Geräte nicht knacken. Und das Zweite ist, dass das FBI so tut, als wäre es so, um die Leute in Sicherheit zu wiegen. Da musst du ja mittlerweile mit allem rechnen, ja? Dankeschön für den Sub. Mindgames, genau. Steht da was von Military Grade Encryption oder so? Ich hab's jetzt nicht gesehen. Aber das schreiben die gerne hin. Wobei man halt sagen muss, jeder benutzt tagtäglich Military Grade Encryption.
50 für die Verschlüsselung. Ein Algorithmus, der allgemeinhin als sicher gilt. Und auch wenn ihr heute den stärksten Supercomputer 1000 Jahre lang rechnen lasst, kann der ganze Kram nicht geknackt werden.
Das ist teilweise noch heftiger. Man muss das mal hochrechnen. Du hast teilweise dort, also die Chance, das Passwort zu erraten, Brute-Force-technisch, ist manchmal geringer, als vermutet wird, wie viele Teilchen es überhaupt im gesamten Universum gibt, im gesamten sichtbaren Universum. Oder so nach dem Motto, du müsstest länger rechnen, seit das Universum existiert. So, das ist teilweise ganz abgedreht. Und an der Stelle kann man nur sagen, bei Passwörtern das Wichtigste, muss ich vielleicht einfach nochmal kurz einwerfen, wenn wir gerade dabei sind, das Wichtigste bei Passwörtern ist die Länge. Nicht so sehr der Zeichenvorrat, der ist natürlich auch wichtig, ja. Aber die Länge ist wichtig.
Unterschiede gibt's nur bei der Schlüsselverwaltung. Bei Apple verwaltet die sogenannte Secure Enclave die Schlüssel, die eure Daten verschlüsseln und dafür sorgen, dass das System eben sicher ist. Was übrigens immer beim Start von eurem System überprüft wird. Dann kann man sich darauf verlassen, dass man wirklich ein echtes iOS hat und nicht in der Zwischenzeit zum Beispiel das Smartphone sich verändert hatte und plötzlich ein Virus im System ist. Die Secure Enclave ist ein Hardware-Chip, der kryptografische Schlüssel speichert und überprüft, dass die Schlüssel...
Eins muss man ihnen lassen, coole Namen haben sie ja für ihre Dinger.
...auch wirklich nicht missbraucht werden. Es ist quasi unmöglich, die Secure Enclave zu knacken, selbst wenn ihr anfangt, sie aufzubrechen und auszulöten. Denn tut man das, zerstört man, zumindest nach dem Design, die Secure Enclave. Und man kommt trotzdem eben dann nicht an die Schlüssel. Die Secure Enclave wurde explizit für Apples Software und Hardware erstellt. Das Pendant auf Android ist ein dreistufiges Modell, in dem der Keystore läuft. Manche Android-Systeme speichern alle Schlüssel leider nur in der Software. Das heißt im Umkehrschluss, dass wenn jemand Zugriff auf die Hardware hat, er am Ende auch einfach die Software knacken kann. Das ist doof. Deswegen gibt es natürlich auch von Android etwas, das das Ganze realisieren möchte, und zwar Trusty bzw. die Trusted Execution Environment, die über Schlüssel in der Hardware feststellt, ob die Software verändert wurde. Noch besser ist aber das...
Ist ein bisschen wie damals bei der PS3.
Hardware Security Module, kurz HSM, das sich auf Android Strongbox nennt. Strongbox schützt sogar vor Hardwareangriffen durch zum Beispiel Spectre oder Meltdown, die vor einer Weile auf den Prozessoren rumgewütet haben. Oder eben zum Beispiel, wenn jemand euer Handy klaut und das dann angreifen möchte. Sehr, sehr geil. Leider haben nicht alle Androids ein HSM. Achtet ihr beim Kauf darauf, ob euer Smartphone einen extra Sicherheitschip hat und dass der auch wirklich überprüft und geprüft wurde? Perfekt. Aber das ist bei Android leider...
Seriously? Ich glaube, niemand achtet da drauf. Ich denke mal, das wird er jetzt auch sagen. Die meisten wissen doch noch nicht mal, dass sie vielleicht darauf achten sollten. Ich hätte es bis jetzt ehrlich gesagt auch nicht gewusst. Okay, ich habe das Problem. Ich habe mir lange keine Android-Geräte mehr gekauft. Ich habe Android-Geräte hier, aber keine Android-Smartphones. Zum Beispiel meine ganzen Home-Automation-Dashboards sind Android-Tablets.
Jo. Leider herstellerabhängig. Somit geht diese Runde an Apple. Ich muss hier mal ganz kurz loswerden, wie faszinierend ich es finde, was sowohl Apple als auch Android im Hintergrund alles tun. Wenn wir ehrlich sind, sind das Features und Themen, die auch für...
Windows tut auch ziemlich viel im Hintergrund. Bloß leider ziemlich viel, was man nicht will.
Desktop-PCs eigentlich relevant wären und dort wird tatsächlich weniger Wert drauf gelegt. Linux, Mac und Windows erstmal so sicher zu bekommen wie ein mobiles Gerät ist gar nicht mal so einfach, aber
ja,
es ist
möglich.
Ich lese persönlich recht viel zu diesem Thema, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und Magazine sind da eine tolle Möglichkeit dazu.
Eine Runde Sellout, ja. Man muss aber auch der Fairness halber sagen, auch wenn Windows vielleicht richtiger Abfuck ist in vielen Bereichen und gerade auch das ganze Telemetrie-Gesammele. Ich meine, wenn du Windows neu installierst, musst du erst einmal 5 Minuten auf Nein, Nein, Nein klicken und Nein bedeutet oftmals nur minimale Daten senden und nicht gar keine Daten senden. Windows macht aber security-technisch auch relativ viel. Und da kann man Microsoft so sehr gar nicht bashen, aber das stimmt schon. Mobilgeräte sind allein schon durch die ganzen, die folgen sich durch das ganze Sandboxing und die Apps und solche Geschichten in der Regel deutlich, deutlich sicherer auch schon von Haus aus. Was kommt denn jetzt eigentlich für einen Sellout?
Und mit unserem heutigen Sponsor Readly müssen die nicht mal teuer sein. Klar, wenn ich mir alle 6000 Magazine, die ich bei Readly lesen kann, kaufen würde, dann wäre ich
PC-Welt.
Aber der
Kacke.
Erste Monat für nur 99
ich hatte mal ein PC-Welt
Cent ist schon wirklich ein Argument. Dazu kommt Digitalisierung und
als ich noch klein war.
Kein Papierkram mehr. Ich persönlich kann euch übrigens wärmstens das Linux-Magazin empfehlen und auch PC-Welt hat spannende Artikel. Mein persönliches Highlight ist hier aber ein ziemlich deutsches Problem, denn sagen wir mal, man liest in der Pause mal noch kurz am Abend einen Artikel und am nächsten Tag muss man zu einem Podcast nach Stuttgart fahren. Auf der Fahrt hat man aber natürlich kein Internet.
Warum kann man den Podcast nicht einfach übers Internet aufnehmen?
Auch daran hat Readly gedacht, denn ihr könnt einfach offline weiterlesen, wo ihr aufgehört habt. Danke, Bookmark.
Also BitLocker, ich weiß, das ist nicht so schlimm, wie ich es jetzt darstelle, ist mir auch klar, aber ich muss nochmal klar sagen, BitLocker ist bei mir unten durch, seitdem am Anfang die Meldung die Runde gemacht hat, es gibt die Möglichkeiten bei einem vergessenen Passwort, das irgendwie wieder zu restoren. Ich sage aber auch gleich dazu, ich habe mich damit nie im Detail beschäftigt und wahrscheinlich ist es bei näherem Betrachten gar nicht so schlimm, wie sich's angehört hat. Und das darf bei ordentlicher Verschlüsselung einfach nicht sein. Wenn das Ding verschlüsselt ist und wenn du dein Passwort vergessen hast, dann muss es eben weg sein, beziehungsweise nicht zugreifbar sein. Das ist halt so, weil sobald es recoverbar ist, ist es auch recoverbar von jemand anderem als dir.
Direkt den Link in der Beschreibung aus, denn
weil was irgendjemand hat er den
wusstet,
Key.
Eigentlich ist zumindest Android im Kern ein Linux. Oder zumindest ja. Sehr nah dran. Und das zeigt sich bei der verwendeten Security-Software. Die Security-Software ist dafür zuständig, Zugriffe zu verwalten. Wer darf eigentlich Schlüssel nutzen? Wer darf Dateien lesen oder auf die Kamera zugreifen? Das nennt sich Zugriffskontrolle und wird bei Android von SE Linux geregelt.
Ach, das wusste ich gar nicht. Wusste gar nicht, dass es unter Android auch SE Linux ist. Im
professionellen Linux-Bereich wirklich bekannt ist, da sie echt eine richtige Sicherheitswand ist.
SE Linux. Allerdings muss man sagen, SE Linux Config ist teilweise ein bisschen abartig. Deswegen ist es ist es relativ praktisch, wenn man quasi das mitschneiden lässt, was Programme machen möchten und sich daraus am Ende Regeln erstellen lässt. Das ist deutlich angenehmer, als da irgendwas zusammenzuwursten.
Security Enhanced Linux und erlaubt, Zugriffskontrolle im Systeminnersten zu regeln und dadurch effizient Datendiebstahl zu verhindern. Dabei kann man alles extrem gut anpassen und eben so verändern, dass es halt genau auf Android passt. Bei Apple macht das GNU.
Was? Also
GNU mit einem X. Was leichter GNU zu bedienen und konfigurieren.
Lass es mal nicht Richard Stallman himself hören, dass das Ding GNU heißt. Das ist eindeutig viel zu nah dran an GNU. Allow me to interject for a moment, oder wie auch immer die Chatnachricht geht. Könnt ihr es doch nicht einfach GNU nennen?
Ist, aber dafür weniger Kontrolle und Flexibilität bietet. XNU oder GNU ist allerdings keine extra Software, sondern bezeichnet den kompletten Betriebssystemkern von iOS. Der regelt alle Prozesse des Betriebssystems. Im Kern tun aber sowohl SE Linux als auch GNU dasselbe.
Das ist
und
wirklich
wir
ein
haben Zungenbrecher.
Hier einen
auch beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen machen beide Plattformen es sehr gleich.
Deswegen ja, Verschlüsselungskeys löschen.
Wenn ihr euer System auf Werkseinstellungen zurücksetzt, konnte man früher recht leicht etwas Böses damit tun. Daten werden auf einem Chip nie vollständig gelöscht. Erst wenn sie mehrfach überschrieben wurden, kann man sie nicht mehr wiederherstellen. Das heißt, einfach alles auf Werkseinstellungen zurücksetzen, also auch die Rechte von allem, und dann halt einfach den gleichen Schlüssel benutzen, weil der sich nicht geändert hat, um die Daten wiederherzustellen. Und dann alle Daten entschlüsseln. Ja, das ist doof und ein Angriff. Deswegen sieht das eher so aus. Der Schlüssel, der ja all eure Dateien verschlüsselt, wird ganz einfach direkt mitgelöscht.
Genau.
Dann können auch eure ehemaligen Daten nicht...
Das ist übrigens relativ ähnlich zu wie Secure Erase funktioniert bei SSDs. Chat, habt ihr schon mal eine SSD Secure Erased oder sogar Enhanced Secure Erased? Gibt ja da zwei verschiedene Sachen. Das ist da ähnlich. Ja, gut, mit den meisten SSDs geht da. Das ist da ähnlich. Du musst dafür ein quasi neues Passwort vergeben. Also einen neuen Key. Und danach, nach dem Reset, wird das gleich inklusive dem Key gelöscht. Also wird quasi der Controller, oder nee, nicht der Controller, das Controller ist das falsche Wort, quasi so das Mapping auch von Datenblöcken Zuordnung wird gelöscht. Und dadurch, dass einige SSDs das intern schon alles verschlüsseln, wenn du den Verschlüsselungskey wegwirfst, ist weg. Dementsprechend geht so ein Secure Erase auch ziemlich schnell. Ja, das ist richtig. Ob das wirklich so ist, dass dann alles weg ist, das weiß nur der SSD-Hersteller. Ist hier so genauso wie bei Apple und bei Android. Da kannst du denen nur vertrauen, dass es richtig funktioniert oder nicht. Das Dumme ist halt auch, du kannst dich bei der SSD ja auch mit Überschreiben nicht so wirklich drauf verlassen, dass deine Daten weg sind. Bei einer Magnetfestplatte ist es einfach. Es gibt ja auch, ich glaube sogar Magnetfestplatten, die prinzipiell einen Secure Erase unterstützen. Da ist es einfachste, man überschreibt einfach einmal mit Nullen, muss doch nicht mal random Daten sein, vollkommen egal, man überschreibt einfach mal mit Nullen die ganze Disk und gut ist. Wer auf Nummer sicher gehen will, macht das zweimal, aber das ist eigentlich bei aktuellen Platten gar nicht notwendig. Und ja, bei SSDs könnte man dann vielleicht irgendwie so ein Best-of machen, keine Ahnung. Wex-Reset überschreiben, nochmal Wex-Reset oder so. Aber ja, keine Ahnung. Aber einfaches Überschreiben bringt es auf jeden Fall nicht. Kannst du mal erklären, warum das bei SSDs nicht funktioniert? Bei Festplatten hast du ja noch ganz klassisch deine Magnetspuren. Also sprich, alles das, wo du über deine Betriebssystem-Schnittstellen zum Festplatte beschreiben, drauf zugreifst, ist ja physisch so auf der Platte vorhanden. Also wenn du quasi von 0 bis 100 die Platte vollschreibst, dann ist einmal die Platte, ja, du hast vielleicht ein paar Reservesektoren irgendwie noch so, aber dann ist, wenn du die Platte vollschreibst von 0 bis 100, dann ist jeder Sektor auf der Platte auf 0. Also wenn du den einmal von Anfang bis Ende überschreibst, dann ist jeder Sektor auf der Platte auf 0. Bei einer SSD ist das nicht so. Wenn du eine SSD einmal überschreibst, dann sorgt der Controller und das Re-Leveling und was es da nicht alles drin gibt, nicht zwangsläufig dafür, dass alle Zellen in dieser SSD überschrieben wurden. Da können immer noch Rückstände sein, weil du bei der SSD nicht direkt quasi auf die einzelnen Flash-Zellen zugreifst, sondern du sagst ja nur dem Controller, mach mal. Unterm Strich gesehen wird es wahrscheinlich reichen, die SSD zu überschreiben, ja. Aber wenn schon, will man es ja richtig machen. Praktisch wird wahrscheinlich niemand danach deine SSD ordentlich auslesen. Ob es möglich ist, sei mal dahingestellt. Also machen die on the fly quasi eine Komprimierung, dass das Speichern und Lesen effizienter macht. Naja, das könnte sein, dass sie komprimieren oder so, aber was jede SSD macht, ist Re-Leveling. Also sprich, die Zellen, der Flash-Speicher auf einer SSD, der hat ja nur bestimmte Lebensdauer. So, deswegen hat ja auch eine SSD mehr Kapazität, als draufsteht. Die ist zwar nicht verfügbar, aber die ist da drinne. Also jede SSD hat ja noch Reserve dabei. Eingebaut. Da kannst du nicht drauf zugreifen, weil der Controller das nicht anzeigt, aber das ist eingebaut. So, und was so eine SSD, was so ein Controller macht, ist, der verteilt zum Beispiel deine Zugriffe, deine Schreibzugriffe so, dass die Speicherzellen gleichmäßig benutzt werden. Oder wenn eine kaputt ist, wird die rausgemappt unter der Haube. Da kriegst du nichts von mit. Ja, also das heißt im Endeffekt, wenn du jetzt was schreibst auf eine SSD, sagen wir mal, du machst DD. DD, das erste Megabyte. Du schreibst eine 1 Megabyte große Datei auf die SSD. So. Und dann schreibst du an die gleiche Stelle eine andere Datei. Dann bedeutet das durch dieses Re-Leveling nicht, dass die alte Datei restlos von der SSD runter ist. An der Stelle, wo der Controller die gleichen Flash-Zellen benutzt, wird sie überschrieben. Und dort, wo der Controller jetzt sagt, ach nee, wir benutzen jetzt einfach andere Flash-Zellen dafür, ist sie dann eigentlich noch da, aber der Controller mappt das halt um und nimmt andere Flash-Zellen dafür. Also kannst du bei einer SSD auch beim Überschreiben nicht sicher sein, ob wirklich alles weg ist. Natürlich ist es extrem unwahrscheinlich, dass irgendjemand da dran geht und deine SSD danach ausliest. Also das, in der Praxis muss man sich da wahrscheinlich nicht so viele Gedanken drüber machen. Aber Secure Erase ist ein Standard, der genau das ja eigentlich auch gar nicht mehr notwendig machen soll, indem du einfach die Keys löscht. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, wie Secure Erase genau funktioniert. Ich glaube, du löschst die ganzen Zuordnungen im Controller und du änderst auch den internen Verschlüsselungskey. Dann kannst du es vergessen. Ja. Ja, guck mal weiter, sonst wird das heute nichts mehr.
Wiederhergestellt werden. Da der Schlüssel aber auf der Trusted-Plattform war, kommt dann also auch niemand mehr an diesen Schlüssel. Den kann man ja sowieso nicht auslesen und die Daten können, selbst wenn sie wiederhergestellt werden, nicht mehr entschlüsselt werden. Es ist also ein sicherer Prozess bei beiden Herstellern. Ach und übrigens, wenn euer Gerät gestohlen wird, könnt ihr einfach so über euren Google- oder Apple-Account alle Daten von eurem Gerät löschen. Die sind zwar eh verschlüsselt, aber man weiß ja nie. Ich kenne ja meine Pappenheimer mit der PIN 1234, ne?
Ja, die gibt es.
Aber hey, man kann ja aber einfach
das... Wie kann das schlecht sein? Das ist wahrscheinlich die meistbenutzte PIN. Das ist so etabliert und Best Practice. Wie kann das schlecht sein? Ich benutze auch immer 123456 als Passwort. So viele Leute benutzen das. Das kann nicht schlecht sein.
Smartphone an den PC anschließen und alles umgehen, oder? Naja, nein. Um die Verbindung mit anderen Geräten zu verwalten, nutzt Android die Android Debug Bridge, ADB,
ja,
und das Media Transfer Protocol, MTP. ADB ist eigentlich für Entwickler gedacht, um
Apps... Aber meistens musste doch eigentlich, also musste nicht, schon ein bisschen her, wo ich mal so ein Ding geroutet habe, haben wir sogar im Stream gemacht, by the way, da musstest du erst entsperren, in die Developer-Tools gehen, nee, die Developer-Tools anschalten. Das ist doch bei Android diese Geschichte, drücken sie 9-mal die Developer-Tools und dann drücken sie 9-mal auf Info, dann gehen die Developer-Tools an und so geht das. Da musstest du, glaube ich, USB-Debugging noch einschalten.
Auszuführen, die man eigentlich nicht ohne weiteres ausführen sollte. Also quasi Sicherheitsmechanismen ein bisschen umgehen. Es ist also normalerweise deaktiviert. Dummerweise gab es einige Fälle, wo Geräte von Drittanbietern wie Xiaomi oder Huawei
die
genau diese ADB aktiviert hatten und man so natürlich das Gerät erstmal angreifen konnte. Man konnte dann also Apps installieren, ohne dass der Nutzer das wollte. Dennoch, heutzutage, selbst wenn man Zugriff auf ADB bekommt, kann man gar nicht so viel machen. Android wurde hier als offenes System designt, mit viel Freiheit, aber wenig, was man kaputt machen kann, weil man einfach keine Rechte hat. Wenn ich Zugriff auf ADB bekomme, habe ich noch immer keine Möglichkeit, alles auszuführen. Ich habe keine Root-Rechte. Dazu müsste ich erst mein Handy routen und das ist das Faszinierende dabei. Ich kann
ja, das wollen ja auch viele Hersteller nicht. Bei vielen Geräten geht es gar nicht mehr gescheit. Leider. Beispielsweise bei den neuen Amazon Fire HD 10 Dingern. Da kannst du es komplett knicken mit Routen. Leider. Die Fire-Tablets waren richtig nice, solange man sie Custom-Firmware flashen konnte. Aktuell bleibt dir nur noch Amazon Deploaten übrig, dass es dich nicht mehr so sehr nervt. Ja, das ist wahrscheinlich Geschichte, Fire HD 10 Tablets in Zukunft, dass sie sich lohnen.
Zwar Apps über ADB installieren, aber die können am Ende wenig bis gar nichts kaputt machen. Aber dazu nachher noch ein bisschen mehr.
Was glaubst du, wie das mit Android im Auto wird? Warum? Was meinst du? Du meinst jetzt nicht Android Auto beziehungsweise CarPlay, sondern du meinst Android... Also mein Auto hat ein Android drauf. Also mein Elektro-Fiat, mein Fiat 500e, der läuft auf Android-Basis. Das ganze Entertainment-System. Das läuft auf Android-Basis. Das erkennt man auch an den Icons. Und ich war auch schon in dem Menü und habe festgestellt, wenn man im WLAN-Menü ein bisschen zu sehr rumklickt, kommt man in Custom-Menüs rein und sowas. Das will Fiat wahrscheinlich nicht, dass das geht, ja. Aber es funktioniert. Ja, das ist ganz nice. Du merkst nicht wirklich davon, dass es Android ist. Also, das ist eine Oberfläche. Customized ein bisschen von Fiat, an den Icons erkennst du es und halt so an manchen Dingern so, das Material Design von der Oberfläche und sowas erkennst du schon, da könnte ein Android drunter stecken. Das funktioniert wunderbar, das Zusammenspiel mit CarPlay ist ganz nice. Ich finde das gar keine schlechte Idee, ehrlich gesagt, dass die Hersteller Android nehmen, anstatt eben ihr eigenes Oberflächengeraffel da zusammen zu frickeln. Also ich gehe nicht davon aus, dass mein Fiat Android-Versions-Updates bekommen wird. Der wird mit Ach und Krach manchmal, wenn es irgendwie relevant sein sollte, Security-Updates bekommen. Aber selbst das ist wahrscheinlich zum größten Teil nicht wirklich relevant, weil das ist ja in sich geschlossen, da kommst du ja so gar nicht dran. Und ansonsten ist vielleicht ganz gut, dass sie nicht so viel patchen. Vielleicht will ich ja mal selbst mein Auto exploiten, das Android-System in meinem Auto exploiten in ein paar Jahren, wenn es dort mehr Funktionen mit Customized Android drauf gibt oder so. Doch bei der Inspektion, wenn es Updates gibt, schon, aber ich gehe davon aus, dass Fiat da keine großen Major-Updates wie Android-Versionssprünge machen wird. Und man muss sich da auch gar nicht so viel Gedanken drüber machen. Also selbst wenn es da Custom-Firmware-Anpassungen gibt und man flasht sein Auto, man flasht ja nicht wirklich das Auto. Das Einzige, was man flasht, ist das Entertainment-System. Also man flasht nicht irgendwie den Batterie-Controller oder das Lenkrad oder sowas. Das funktioniert ja unabhängig von dem Infotainment-System. Ja, du flashst das Android da drauf, darüber kannst du Navigation machen, darüber kannst du CarPlay und sowas machen und darüber kannst du Radio hören und sowas. Aber das, so die eigentlichen Basic-Steuerungen am Auto haben ja damit nichts zu tun. Gut, bei Tesla wird es wahrscheinlich anders aussehen, ja.
HTTP ist dazu da, um Dateien zwischen Geräten zu übertragen, speziell eben für Fotos oder Videos. Es kommt auch gelegentlich bei Kameras zum Einsatz und hat einen entscheidenden Vorteil. Metadaten bleiben erhalten. Sprich, wenn ihr ein Foto verschiebt, dann habt ihr trotzdem noch das originale Datum, wann ihr das Foto aufgenommen habt. MTP ist an sich ein sicheres Protokoll. Aber auch hier können natürlich die Hersteller, also Samsung etc., es falsch einstellen. Das ist beispielsweise 2013 passiert, wo man ein Handy
noch nie vorgekommen sein
konnte und damit den Lockscreen umgehen konnte. Das lag aber an Samsung und wurde repariert, natürlich. Seit schon einiger Zeit ist hier deswegen gar nichts mehr vorgefallen, weswegen ich es grundsätzlich immer noch als sicher einstufen würde. Apple nutzt iTunes Wi-Fi Sync und AirDrop. Eine direkte Dateiübertragung ist quasi nicht möglich, was allgemein bei mir in der Vergangenheit zu Missgunst geführt hat. Aber natürlich gab es auch hier Schwachstellen, wie zum Beispiel in 2021, als ein Forscher über AirDrop Kontaktlisten auslesen konnte. Apple ist sehr, sehr limitierend, während Android das Ganze genauso sicher gestaltet, aber Entwicklern mehr Optionen gibt. Das ist ein Schema, das sich hier durch.
Das Video ist enorm anstrengend gewesen zu erstellen für ihn. Die ganzen Beispiele, die er rausgesucht hat, die ganzen Einblendungen an dem Video hat er bestimmt eine Woche immer dran wieder rumgebastelt, bis das fertig war. Also das ist wirklich anstrengend, sowas zu erstellen.
Für den Content Creator. Aber von der Sicherheit her ist das erstmal ein Unentschieden in dieser Kategorie. Wo wir den Unterschied allerdings spüren, ist bei den App-Kontexten. Android ist im Endeffekt Unix-basiert. Wenn wir auf Android eine App starten, macht es...
Moment. Allow me to interject for a moment. Bitteschön. GNU plus Linux. Man muss ja schon korrekt sein an der Stelle.
Ist hier was enorm Schlaues. Jede App gehört einem anderen Benutzer intern. Das heißt, starten wir die Kamera-App, gehört die zum Beispiel einem neu generierten Benutzer U0A105.
Ach dem!
Starten wir den Kalender, gehört der wiederum einem Benutzer U0A81. Das ist großartig und super schlau, weil durch SE Linux habe ich jetzt die Möglichkeit, jedem Nutzer andere Rechte zu geben. Was wir im Android-Systemkern eben genauso wiederfinden.
Jetzt weiß ich auch, woher diese IDs kommen. Das sind die unterschiedlichen User. Das wusste ich gar nicht.
Der Kameranutzer darf auf exakt gar keine Dateien vom Kalendernutzer zugreifen und andersrum genauso. Das Geniale hierbei, wenn ihr einen Virus installiert habt, kann der auf Android nichts ansehen, wenn es eine normale App ist. Er hat keinen Zugriff auf die Banking-App, keinen Zugriff auf Kontakte. Das liegt einfach am Systemdesign. Um jetzt die Apps miteinander kommunizieren zu lassen, weil das brauchen wir halt einfach, gibt's deswegen bei Android den Binder-Service. Der läuft im Systemkern und der wiederum darf die Kommunikation verarbeiten. Der Binder ist viel genauer und flexibler als die einzelnen Berechtigungen. Und wenn ihr jetzt sagt, diese App darf auf meine Bilder zugreifen, dann darf die das trotzdem nur über den Binder. Aha. Da gibt es ein paar Unix-Eigenheiten, warum das nötig ist, aber trust me, der Binder ist tausendmal geiler. Dadurch können übrigens
auch andere Benutzer
sich einloggen, ohne dass die auf eure Daten zugreifen können, zum Beispiel eure Kinder. Wichtig aber, das gilt nur für die Apps, die keine Administratorberechtigung haben. Dazu nachher nochmal mehr. Apple hat nur einen einzigen Benutzer und braucht deswegen ein viel komplexeres System. ihre eigene Sandbox. Hier wird tatsächlich auch für jede App eine eigene geschützte Umgebung erstellt. Die Daten und ihr Code werden darin gespeichert und nichts hat darauf Zugriff und die Umgebung selbst hat wiederum nur Zugriff auf sich selbst und kann dann wiederum mit dem Betriebssystem interagieren. Genau dokumentiert ist das allerdings, naja, nicht wirklich.
Na, da ist ja Apple nur wirklich nicht berühmt dafür, dass sie sonderlich gute Dokumentation hätten.
Das ist hier der definitiv schlauere. Im Endeffekt nutzt Android die
Linux-Fähigkeit
für User aus, um eine Sandbox zu bauen, kann dadurch aber viel feingranularer die Rechte vergeben. Schafft man es bei iOS aus der Sandbox auszubrechen, hat man gleich sehr, sehr viel Zugriff. Sehr viel mehr, als man haben sollte. Während der Zugriff bei Android immer noch sehr minimal bleibt. Allein dadurch ist es Android gleichzeitig möglich, offen und sicher zu sein. Der Punkt geht also hier an Android. Diesen offenen Gedanken haben sich aber natürlich auch zig Hersteller
gewissen
zunutze gemacht. Sowohl Samsung als auch Xiaomi, als auch Motorola und zig andere Hersteller dürfen Googles Betriebssystem benutzen, um ihre Handy-Hardware zu verkaufen natürlich. Dafür dürfen sie dann aber auch was machen, was problematisch ist. Apps im Vorfeld installieren, auch bekannt als Bloatware. Manche Hersteller verdienen durch...
Das ist teilweise richtig ätzend. Ich kann mich noch dran erinnern, ich hatte mal ein Lenovo-Tablet, was danach übrigens auch nie geupdatet wurde, ein Android-Lenovo-Tablet. Da waren irgendwie 7 oder 8 komische Lenovo-Apps drauf. Da war irgendwie komische Custom-Sound-App drauf, Custom-Gaming-Center drauf und sowas. Richtiger Müll ist das gewesen. Aber ich will mich mal nicht beschweren. Das Lenovo-Tablet habe ich nicht gekauft. Das Lenovo-Update habe ich, Tablet, das Lenovo-Update, Alter, ich kann nicht mal reden, Mann. Das Lenovo-Tablet habe ich damals auf dem Messestand der Gamescom von G2A als, in so einer Giveaway-Bag gekriegt. Und da wollte ich mich mal drüber beschweren. Ich meine, wenn man schon kostenlos ein Tablet kriegt, dann will ich mal nicht so sein, wenn da blaute Zeug drauf installiert ist. Aber eigentlich cool, dass man ein Tablet als Giveaway kriegt, oder?
Durch bezahlte Sponsorings mit Apps fast mehr als durch den Verkauf ihrer Hardware. Denn auf einem günstigen Gerät können bis zu unfassbaren 400 Apps irgendwo vorinstalliert sein. Die sind aber nicht unbedingt sicher. Ihr müsst bedenken, jede App kann grundsätzlich eine Schwachstelle haben und kann deswegen angegriffen werden. Mit dem Sicherheitsmodell von Android ist das zwar kein Weltuntergang, aber es wird dann zu einem richtig fetten Problem, wenn der Hersteller den Apps mehr Rechte gibt, als es vorgesehen ist.
Ja, das stimmt.
Und auch das ist leider
das
schon vorgekommen.
Logisch.
Eigentlich tun sogar die meisten Hersteller genau sowas. Das heißt, wir haben Apps auf dem Smartphone, die beispielsweise von Werk aus Rechte haben, alle Kontakte, alle Daten etc. zu lesen und natürlich auch zu schreiben.
Ja, logisch, weil die Hersteller-App muss das ja machen. Nee, der Hersteller hat schlicht und ergreifend keinen Bock. Da spart sich Entwicklungszeit. Und mal seriously, die meisten Hersteller-Apps sind zum größten Teil komplett, also abgrundtiefer Schrott, ja.
Und die dadurch leider auch schon automatisch
also Zugriff von diesen
vieles haben, was sie gar nicht sehen sollten. Sind sie nun auch noch unsicher, kann ein Hacker darüber...
Das ist ein bisschen wie früher auf dem Desktop immer Norton Internet Security Suite vorinstalliert war und so ein Müll.
...ausnutzen und beispielsweise eure Daten stehlen oder Kontakte abgreifen. Das hat zwar nichts mit Android an sich zu tun, zeigt aber, wie zerkluftet diese ganze Sache ist. Es zeigt die Herstellerprobleme, die natürlich das offene System von Android ein kleines bisschen ausnutzen. Bei Apple passiert das nicht, da alle Apps einfach von Haus aus von Apple kommen. Klar, die können auch Schwachstellen haben, aber Apple verkauft auch bei den günstigsten Modellen keinen Slot an den Facebook Messenger, den man nicht mal überhaupt irgendwie deinstallieren kann. Looking at you, Samsung. Der Punkt geht also ganz klar an iOS. Ah, aber wo wir gerade von Apps sprechen. Eines der wichtigsten Elemente jeden Geräts ist eigentlich der Store. Der Store erlaubt mir das Installieren...
Außer der Microsoft Store. Der ist unwichtig. Den will auch keiner haben. Und Microsoft versucht regelmäßig, den irgendwie unter die Leute zu bringen. Aber jeder unter Windows ignoriert den Microsoft Store. Und dann kommt Microsoft wieder und sagt, ja, installier das neue Zeug doch über den Store. Und alle Leute so, Alter, geht mir weg, Microsoft, mit eurem Kack-Store. Und dann dauert es wieder ein halbes Jahr, dann kommt Microsoft wieder mit ihrem komischen Store um die Ecke. Also ja, der App Store ist auf allen Geräten wichtig, außer unter Windows. Da sollte er hoffentlich mal einfach verschwinden, ne?
Apps und ohne...
Oder gescheiten Store.
...wäre das Smartphone eigentlich ziemlich useless. Bei Android gibt's von Haus aus den Play Store. aber es gibt auch andere Stores. F-Droid beispielsweise.
Was hast du für ein Handy? Heute ist mein neues gekommen, ein iPhone 14. Hier nebendran habe ich gerade noch ein iPhone 11 liegen. Wie gesagt, warum ich mir neues gekauft habe, ist nicht, weil ich zu viel Geld habe und einfach Geld ausgeben will, sondern das iPhone 11 muss ich bald abgeben.
Indem nur Open Source Apps reingenommen werden. Android erlaubt diese Installation, weil sie halt dem User erlauben wollen, sich selbst zu verletzen, wenn er Bock drauf hat. F-Droid ist ein guter Store, aber Google erlaubt grundsätzlich auch App-Installationen von nicht verifizierten Quellen, was für Entwickler übrigens ein wahrer Segen ist.
Ja, trust me. Das stimmt. Im Vergleich, also das ist auf Android viel, viel angenehmer. Wenn du was sideloaden willst, selbst auf dein eigenes Handy und sowas, wird das bei Apple, glaube ich, nach 7 Tagen oder so gelöscht. Du musst dann solche komischen Spirenzchen machen, wie ein lokaler Store, wo du das dann immer wieder updatest draus. Ganz, ganz, ganz für den Arsch. Also das ist unter Android extrem viel angenehmer. Natürlich birgt das auch ein bisschen Angriffsfläche, ja, weil die Leute dann auf die Idee kommen, auf Drittanbieter-Webseiten zu gehen oder auf Drittanbieter-Stores zu gehen und sich von dort beispielsweise ansonsten kostenpflichtige Apps runterladen. Und ob du dann da wirklich das Original bekommst oder irgendwelchen China-Chinesen-Crap, das ist immer ein bisschen fragwürdig. Aber es gibt ja glücklicherweise, und das finde ich ganz nice, es gibt ja sogar alternative Stores, also kannst du was wie den Aurora-Store nehmen zum Beispiel, die benutzen quasi den Google-Store, aber anonymisiert. Das heißt, du brauchst keinen Google Store und du kannst trotzdem auf die Inhalte des Google Stores zugreifen. Das ist eigentlich ganz cool. Hat aber auch manchmal Probleme mit speziell gepackagten Apps und sonstigen Sachen. Ansonsten, F-Droid ist auch nice. Ja, das ist halt wieder das, was ich auch oft sage. Android hat halt einen riesen Vorteil, wenn man auch am System was machen will. Sei es Automatisierung mit Tasker und solche Sachen. So, es klingelt, es soll automatisch eine Kamera von der Haustür aufgehen und sowas, ohne dass es eine offizielle Hersteller-App von gibt. Das geht halt unter Android deutlich angenehmer. Unter iOS geht vieles schlicht und ergreifend gar nicht und dann gibt es auch keine Möglichkeiten, was zu machen in der Richtung. Hat deine Firma keinen eigenen Apple App Store auf dem iPhone? Ich glaube schon. Doch, ich glaube schon, den habe ich aber nie verwendet. Es könnte sein, dass dort irgendwie so 1-2 Apps vorinstalliert sind, so irgendwie meine tolle Rentenplane-App und sowas. Wen juckt's?
Aber eben auch schon oft dazu geführt hat, dass Bezahl-Apps heruntergeladen werden und installiert wurden. Nur um dann am Ende Viren auf dem System zu haben. Wer hätte es gedacht?
Lustig, dass er genau das gleiche sagt. Leute, ich habe das Video nicht geguckt vorher.
Das zählt aber eher zur User-Dummheit, würde ich behaupten. Im eigentlichen Store sollten nur bitte keine Malware-Apps zu finden sein.
Was? Was aber durchaus vorkommt.
Oh. Ja. Oh nein. Ja. Wie unerwartet. Aber wie gesagt, so viel passiert da meist nicht, zumindest von Haus aus. Die müssen euch bei der neuesten Version von Android auf jeden Fall nach Rechten fragen und die solltet ihr natürlich nur vergeben, wenn wirklich nötig. Eine Taschenrechner-App braucht keine Rechte für Internet- oder Push-Benachrichtigung. Und wenn dann halt mal eine Werbe-Push-Benachrichtigung gekommen ist, wisst ihr, was zu tun ist. Aber ist das bei Apple wirklich besser? Nun, Apple quält seine Entwickler ein bisschen. Erstmal braucht man zig Formalien, bevor man überhaupt eine App veröffentlichen kann und dann wird alles penibel geprüft.
Das ist abartig.
Das ist natürlich unfassbar nervig, denn es gibt nur den App Store bei Apple.
Und die sind da wohl auch äußerst, äußerst pingelig, habe ich schon gehört. Das läuft dann sogar so weit, dass du teilweise gar nicht weißt, warum Sachen abgelehnt werden und manchmal wird irgendwas abgelehnt, was vorher okay war und Apple sagt dir dann halt von oben herab, ach nö, die App, die nehmen wir jetzt nicht mehr. Hat alles seine Vor- und Nachteile.
Weigert sich, das Monopol aufzugeben, obwohl das ständig gefordert wird. Wirklich etwas bringen tut es nicht, denn auch im App Store lauern Trojaner. Ja. Es ist nur mehr Aufwand, sie da eben rein.
Es gab schon Apps, die es in den App Store geschafft haben, die dann aus dem Internet Dinger nachgeladen haben und sowas. Zum Beispiel, guckt mal hier eine super hilfreiche, kostenlose Taschenrechner-App. Nur, dass Apple übersehen hat, dass sie die Taschenrechner-App zufälligerweise aus dem Internet noch irgendwelche Sachen nachlädt. Also gab's alles schon, haben auch Leute hingekriegt. Das in App Store. einzuschleusen. Tendenziell würde ich aber, und das ist jetzt eine reine Gefühlssache, ich kann es nicht belegen, ich weiß nicht, tendenziell so mein Bauchgefühl sagt mir, dass aber der Anteil solcher Dreck-Apps im Google Play Store höher ist als im App Store unter iOS.
Einzubringen. An sich würde ich den Punkt also eigentlich gern lieber Android geben, da sie mehr Stores erlauben, aber da das kein Security-Argument ist, ist das hier erstmal ein Unentschieden. Aber übrigens, warum gibt es eigentlich so viel weniger Malware bei Apple im Store? Warum sind Android-Nutzer häufiger das Ziel von Angriffen?
Gut, Android ist verbreiteter, das stimmt schon, aber ich bin mir nicht sicher, was die letzten Zahlen waren. Ich glaube 25% iOS. Und der Rest Android, irgendwie sowas, so in der Größenordnung habe ich im Hinterkopf. Werden wir jetzt gleich sehen, ob das stimmt.
Das liegt einfach an der Beliebtheit des Systems. Apple hat etwa ein Viertel Marktanteil, während der Rest
bei
Android ist.
Habe ich doch ganz gut im Hinterkopf gehabt, oder?
Das heißt im Zweifel dreimal so viele Menschen, die man mit denselben Mitteln angreifen kann. Im Fall von Cybersecurity ist Beliebtheit leider nicht unbedingt was Positives. Deswegen geht der Punkt an Apple. Diese ganzen Trojaner-Apps sind aber zum Großteil, wie gesagt, ungefährlich. Sie nerven, indem sie euch Werbung als Push-Nachrichten schicken, stehlen Daten, wenn ihr ihnen die Rechte dazu gebt. Das tun aber die meisten Apps, wenn ihr sie lasst. Oder glaubt ihr, dass TikTok aus Vorsorge all diese Rechte braucht?
Na klar. Was denn sonst?
Anyways, die Möglichkeiten so einer App sind dann noch immer ziemlich limitiert, wenn ihr keine super sensiblen Dinge auf eurem Smartphone habt oder einfach schlau die Rechte verteilt. Kritisch wird es erst dann, wenn es eine Schwachstelle im System, also bei iOS oder Android gibt und die Apps aus ihrer Sandbox ausbrechen können. Und das kommt vor, ja. Da kann man niemanden einen Vorwurf machen. Wichtig ist aber, wie damit umgegangen wird. Sehr wichtig sogar. Der erste Punkt sind Updates und Patches. Das Betriebssystem
Da hat Android ein bisschen die Arschkarte oftmals.
Natürlich repariert von Seiten von Google oder eben Apple. Leider sehen aber viele Android-Vertreiber es nicht ein, diese Patches dann auch an euch weiterzugeben. So haben eben viele Android-Smartphones nur eine Lebensdauer von 2 Jahren, weil sie nur eben 2 Jahre gepatcht werden. Apple hingegen patcht sogar teilweise Geräte, die über 8 Jahre alt sind.
Ja.
Klar, ich kann mir auch alle 2 Jahre ein neues Gerät kaufen, aber das hier ist der Punkt, der mich immer wieder fast dazu bringt, meine Freunde und Familie aus dem Wi-Fi zu werfen. Es ist völlig normal, mit einem Android ohne Security-Updates rumzulaufen, was definitiv nicht normal sein dürfte. Bei Apple passiert das wirklich, wirklich lange gar nicht. Allerdings gibt es bei Android Änderungen. Meins zum Beispiel bekommt 5 Jahre Updates.
Ich meine, eine gute Sache hat das ja immerhin, ja. Also eine Sache hat Android bzw. Google schon gemacht. Ich glaube, seit Android 4.3 oder so ist es ja so, dass der WebView mittlerweile updatebar ist über den App Store. Also dass kein Chrome mehr im System embedded ist, der nicht geupdatet wird. Also der geht ja mittlerweile über den App Store. Das heißt, selbst bei Android-Geräten, wo du keine Updates mehr kriegst, bekommst du zumindest für so essentielle Sachen wie den WebView, für den System WebView noch Updates über den App Store. Das ist aber auch schon ewig so.
So wie das Flaggschiff von Samsung. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Der Punkt geht dennoch mit Abstand an Apple und ich möchte nochmal betonen, wie wichtig der ist. Ich habe sogar schon quasi ein eigenes Video zu diesem Thema gemacht. Dieser Punkt des geschlossenen oder offenen Systems.
Safari ist immer abartig, egal wo. Safari ist der schlimmste Browser, die sind so weit hinten dran, was aktuelle Webtechnologien geht und unterstützt beispielsweise auch die PWA-Unterstützung, alles, was da alles nicht geht und sowas. Also Safari ist ohne Scheiß der neue Internet Explorer.
Themes zieht sich aber noch weiter durch. Android ist im Kern Open Source. Die Google-Dienste sind natürlich Closed Source, das heißt, niemand darf den Quellcode lesen, also der Programmcode, aber beispielsweise den genannten Binder oder all die Mechanismen, die kann ich mir alle ansehen und überprüfen.
Welchen Browser benutzt man auf iOS? Du kannst unter iOS nur Safari benutzen. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, unter iOS was anderes als Safari zu benutzen. Du kannst jetzt zwar Chrome und Firefox unter iOS installieren oder Brave oder was auch immer, aber das ist alles Safari. Leute, Brave ist auch Safari unter iOS. Ja, die haben ein paar Sachen wie Adblocks und sowas drin, aber es ist weiterhin Safari. Sachen, die Safari nicht unterstützt, unterstützt Brave auch nicht. Ja, das ist alles Safari. Das ist sogar Policy von Apple. Du darfst gar nichts anderes machen. Also wenn jetzt jemand eine App bastelt mit einer Custom Browser Engine, dann wird die schlicht und ergreifend nicht zugelassen. Das ist unter Android übrigens auch anders. Habe ich auch mal ein Video zugemacht von nicht allzu langer Zeit. Ja, das habe ich gelesen. Die sind gerade dabei. Das soll wohl geändert werden. Doch, doch, das soll jetzt demnächst geändert werden. Aber aktuell ist das noch so.
Als Forschern auf der ganzen Welt, aber natürlich auch bösartigen Angreifern, einfacher eine Lücke zu finden. Der offene Quellcode hat schon in wahnsinnig vielen Fällen dazu geführt, dass Google bei Android und übrigens auch bei Chrome Hinweise von Forschern bekam und die Lücken stopfen konnte. Der ja. Quellcode von iOS ist zum Großteil unbekannt. Apple möchte niemand Dritten wirklich über den Code schauen lassen. Das hat häufig etwas von Security by Obscurity und das ist eigentlich immer in der Security eine Red Flag. Weiß niemand, dass in meinem Code eine Schwachstelle ist, wird sie auch niemand finden, ne? Das stimmt eben leider so nicht, aber es ist insgesamt natürlich schwerer, sie zu finden. Die Kriminellen haben leider aber immer noch ein großes Interesse daran. Man kann durch die Closed Source insgesamt also davon ausgehen, dass mehr Lücken noch in Apples Code zu finden sind, weil einfach weniger Leute drüber geschaut haben. Leichter zu finden sind die Lücken.
Da gibt's ja große Streitereien schon seit Jahrzehnten drüber, ob jetzt unterm Strich Open Source oder Closed Source sicherer ist.
Bei Android, aber bei denen werden die dann natürlich direkt gemeldet und repariert. Der Punkt geht also wieder an Android. Wusstet ihr, dass ein Hacker, der es schafft, ein Apple-Gerät zu hacken, bis zu 1 Million Dollar bekommen kann? Für Android können das sogar 1,5 Millionen Dollar sein. Das ist ein sogenanntes Bug.
Da greift Tim Apple höchstpersönlich tief in die Tasche, um das zu bezahlen.
Aber auch, wie mit Sicherheitsforschern selbst umgegangen wird, ist extrem wichtig. Das sind die Leute, auf die man sich verlassen muss. Stellt euch so vor, entweder ihr beschäftigt zigtausend Security-Forscher, die unfassbar teuer sind, oder aber ihr bietet ein Bug-Bounty-Programm, sodass die einfach alles, was sie finden, euch melden können und ihr könnt es dann reparieren. Beide Firmen, also Apple und Google, haben so ein Bug-Bounty-Programm. Übrigens, meine Academy auch, wollte ich nur kurz erwähnen. Apple hat aber in der Vergangenheit Security-Forscher und die gesamte Community ziemlich angepisst. Ihr müsst euch das so vorstellen. Da arbeitet jemand, der einfach
Apple kann gut Leute anpissen. Wobei man sagen muss, ehrlich gesagt, Google auch.
Monate für euch eine Schwachstelle sucht. Und ihr antwortet dem einfach ein halbes Jahr gar nicht. Dann schreibt er euch nochmal, ihr ignoriert ihn weiter weg und als er dann seine Schwachstelle öffentlich stellt,
dann wird er verklagt von euch.
Und seine Arbeit damit quasi umsonst war, nehmt ihr Kontakt auf. Das macht man einfach nicht. Der Ruf von Apple ist insgesamt in der Cybersecurity-Branche bei Sicherheitsforschern kein besonders guter, was das angeht. Weswegen eben viele lieber bei Android nach Sicherheitslücken schauen. Es gab auch bei Google immer wieder Kritik, dass sie lange nicht antworten würden oder der Zustand von dem Report nicht ganz klar war. Aber insgesamt ist es doch deutlich besser. Deswegen geht der Punkt an Android. Apple bezahlt aber in seinem Bug-Bounty-Programm am allermeisten mit Abstand für seinen Lockdown-Mode. Das ist ein ganz spezieller Modus für eine hochgradig vulnerable Zielgruppe. Hier wird die Security einfach auf Maximum gedreht, dass manche Funktionen schon gar nicht mehr funktionieren sogar. Nachrichten beispielsweise. Hier werden die meisten Anhänge blockiert. FaceTime ebenso, außer ihr habt davor die Person anrufen, kann die euch nicht anrufen. Verbindung zum PC komplett blockiert, Profile, Apple Services und sogar der Browser funktioniert zu einem Großteil nicht.
Wenn Apple Services blockiert sind, wäre das für mich dann tatsächlich fast schon ein Anreiz dazu, reinzuschalten.
Dadurch nimmt man einem potenziellen Angreifer alles, was er irgendwie als Angriffsvektor benutzen könnte. Dieser Modus ist unfassbar stark und für genau die zu empfehlen, die wirklich anonym und sicher sein müssen. Also da, wo es lebensgefährlich wird, wenn sie es nicht sind. Die zum Beispiel die Quellen beschützen müssen. Aber ein normaler Betrieb würde ich damit nicht unbedingt empfehlen. Android bietet nichts Vergleichbares an. Der Punkt geht also an Apple. Aber all die Sicherheitsmaßnahmen bringen mir wenig, wenn man mein Handy einfach so entsperren kann und dann doch Zugriff auf alles hat. Deswegen ist die Authentifikation so wichtig. Heutzutage vor allem biometrisch. Das heißt, vor allem mit Fingerabdruck oder Gesicht. Alternativ die Methoden von früher mit Muster und PIN. Ja, wir müssen nicht drüber reden, dass beim Muster eure Fettdomen irgendwie super zeigen, was genau euer Muster war, ne? Das Tolle bei der PIN ist, dass sie euch auch nach ein paar Fehlversuchen aussperrt, also eigentlich eine ganz gute Methode. Das heißt, es ist einfach nicht möglich, jede Kombination auszuprobieren von den 10.000 möglichen Kombinationen. Die meisten von uns nutzen aber Fingerabdrücke oder Face ID. Fingerabdrücke können angreifbar
Face
sein,
Leak.
Indem man einfach
Leute, einen... Ich verwende auch Face ID. Muss ich mein Face leaken gegenüber Apple.
Fake Fingerabdruck auf das Handy packt. Das ist zwar eher so Geheimdienst-Shit, aber nicht ganz unmöglich. Hier passiert, ob ihr es glaubt oder nicht, sogar noch einiges an Forschung. Mir gefällt hier übrigens der Ausdruck Imposter Acceptance Rate richtig gut. Es wird also für eure Bequemlichkeit, dass der Scanner nicht ständig nochmal neu fragt, akzeptiert, dass ihr eventuell einen gefakten Fingerabdruck habt. Das wird aber so niedrig wie möglich natürlich gehalten. Face ID hatte ja vor allem am Anfang richtig viele Videos produziert, wo Leute einfach mit einem Bild das Gerät entsperren konnten. Das ist aber besser geworden und noch immer passiert hier viel Forschung. Zum Beispiel über Tiefen, weil mein Gesicht nicht einfach nur ein Bild ist, über die biometrischen Signale, also quasi wo meine Knochen wie hängen und so weiter und so fort. Idiotensicher sind aber beide Systeme nicht. Aber da sowohl Fingerabdruck als auch Gesicht bei beiden Systemen vorhanden sind und bei beiden dieselben Probleme gibt, gibt es ja auch wieder ein Unentschieden. Was auch immer wieder diskutiert wird, ist die Frage der Privatsphäre. Das hier mit in diesem Video unterzubringen, wird einfach diesem komplexen Thema nicht gerecht, deswegen hier ein kurzer Vorgeschmack. Apple hat es App-Anbietern unfassbar schwer gemacht, jemanden zu tracken, im Vergleich zumindest zu Google. Ja. Allerdings tracken sowohl Apple als auch Google ihre Nutzer selbst. Der Vorteil
Hey. Die sind ja nicht, das sind ja alles keine Menschenfreunde und sagen, wir machen das nur für unsere User. Die selbst tracken natürlich selbstverständlich weiterhin, weil sie sind ja die Guten und die Guten dürfen natürlich tracken.
Bei Android ist, Android selbst trackt seine Benutzer nicht. Und das machen die Google-Dienste und die kann ich im Zweifel loswerden, wie ihr vielleicht wisst. Das geht bei Apple bekanntlich nicht und beispielsweise gab es immer wieder Berichte, dass Apple sogar VPNs für seine eigenen Dienste ausschaltet, um das Tracking eben zu verbessern. Ich würde hier also mal ein Unentschieden stehen lassen, auch wenn es sehr, sehr unterschiedliche Punkte für beide Parteien gibt und man das deutlich mehr aufdröseln müsste.
Hast du gelesen von den deutschen ESP, die jetzt zusammen tracken wollen? Nee.
Einen roten Faden, der das ganze System definiert. Android ist offen und man kann viel...
Was ich nach dem Video besser finde, ich wäre viel zu faul, mich an anderes System zu gewöhnen. Das kommt dabei. Aber ich würde auch nach dem Video bei iOS bleiben.
Ja, damit machen. Das kann gut sein, weil mehr Sicherheitsforschung betrieben werden kann. Das kann aber auch schlecht sein, wenn beispielsweise externe Händler ihre eigenen anfälligen Apps installieren und denen mehr Rechte geben, als sie haben sollten. Deswegen hier mal meine Zusammenfassung. Kauft ihr euch das schlechteste Android mit angreifbar vorinstallierten Apps und einem eigenen kaputten Store und beispielsweise nur 2 Jahren Updates, dann gewinnt natürlich Apple mit 2 Punkten ohne Probleme diesen Vergleich. Achtet ihr allerdings darauf, dass euer Android ein Hardware-Security-Modul hat, dass keine Bloatware auf eurem Gerät ist, also am besten Stock-Android verwendet wird und möglichst lange Updates geliefert werden, dann kann Android mit Apple problemlos mithalten oder es sogar übertreffen. Hier kommt es allerdings darauf an, wie ihr das Ganze gewichtet. Wem der Lockdown-Modus nichts bringt und wer sein Handy, das 5 Jahre Updates bekommt, auch nur wirklich 5 Jahre nutzt, der ist mit Android besser beraten. Eines kann man aber definitiv sagen, beide Systeme sind vermutlich besser geschützt als euer Desktop-Rechner.
Das stimmt
wohl. Und einfach so einen Hacker auf dem Smartphone zu haben, das passiert heutzutage eigentlich nur in den seltensten Ausnahmefällen. Wenn, dann ist es vielleicht eine nervige App, die euch Werbung schickt. Viel wichtiger ist allerdings, dass euer eigenes Verhalten nicht fahrlässig ist, Daten, die ihr angebt.
Wie so immer, Brain ist das Wichtigste. Damit hat der Chat ja keine Probleme. Also der IQ hier geht ja eh schon durch die Decke.
Berechtigungen, die ihr verteilt. Phishing-Nachrichten, auf die ihr klickt und Apps, die ihr installiert.
Massive
Fivehead. Das ist eine Gefahr. Deswegen teilt gerne das Video und schaut bei meiner Academy vorbei. Und
ich fand das Video wirklich gut. Also der hat sich unglaublich Mühe gegeben mit den Einblendungen, das alles zu zeigen, zu belegen und so. Das war bestimmt unglaublich aufwendig, das zu erstellen. Da war da bestimmt, ich meine, ich will jetzt nicht sagen eine Woche durchgängig, aber immer mal wieder dran gearbeitet. Also das ist nicht einfach mal in 5 Minuten entstanden.
Schaut bei Readly vorbei, denn auch viele der Artikel...
Kommt nochmal eine Runde Sellout am Ende.
Nice. Euer Sicherheitsverständnis.
Wenn er das überhaupt selbst schneidet, naja, wahrscheinlich schneidet er das Ganze nicht mal selbst, aber trotzdem, dann hat halt der Cutter Aufwand gehabt, aber er musste immerhin noch das Source-Material raussuchen, weil das der Cutter wahrscheinlich nicht selbst machen konnte. Ja. Nicht schlecht. Pogu. Sozusagen. Leute, ich gehe jetzt ins Bett. Ich muss morgen früh aufstehen. Nee, ist er nicht. Naja, machen wir den nächsten Stream. Die nächste Runde Unix-Porn aus dem Discord. Es ist auch viel zu wenig. Es ist auch viel zu wenig, als dass ich das jeden Stream zeigen könnte. So viel kommt ja da auch nicht rein. Können wir uns 4, 5 Sachen angucken, aber nicht pro Stream. Okay, Leute. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann, CEO.